redet, ist nicht tot.
Ich besuche Nadja Danilenko, die ist Islamwissenschaftlerin, hat gerade ihren Master in der Tasche und fängt mit ihrer Promotion an. Hallo Nadja.
Hallo Holger.
Was genau wird der Inhalt deiner Promotion über den Islam sein? Ich vermute, dass es über den Islam ist.
Nee.
Nein?
Überhaupt nicht, nein.
Aber, nee?
Nein, also, schöne Überraschung, aber nein.
Worin promoviert man denn dann, wenn man Islamwissenschaftlerin ist?
In allem Möglichen. Also es kommt sehr darauf an, worin man den Master gemacht hat, was für einen Schwerpunkt man hatte. Was die Masterarbeit war, weil oft die Promotion auf der Masterarbeit aufbaut, was bei mir zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Und ich mache historische Geografie.
Historische Geografie?
Genau.
Wie kommen wir denn dann auf die Idee, über den Islam reden zu wollen?
Naja, wir werden über Islamwissenschaft reden. Mhm. Und da ist halt oft das Problem, dass das so ein bisschen gleichgesetzt wird mit dem ausschließlichen Studium des Islams, TM so ein bisschen. Und das ist halt nicht der Fall.
Nee, das ist Theologie ist ja auch nicht Religionswissenschaft, ne? Oder?
Jein, aber Islamwissenschaft ist auch nicht Theologie. Also
Islamwissenschaft ist auch, nee, ich meine, aber Islamwissenschaft ist Religionswissenschaft.
Genau, ist zum Teil Religionswissenschaft. Also der Gegenstand von Islamwissenschaft ist die Religion und Kultur des islamischen Raumes, was 1400 Jahre ungefähr umfasst und einen geografischen Raum von Spanien bis Südostasien im Endeffekt. Und genau.
Das heißt, als Islamwissenschaftlerin bist du auch gar nicht so sehr in der Lage, inhaltlich zum Islam Auskunft zu geben. Also dass ich du wirst mir also wahrscheinlich die Frage, was will der Islam eigentlich? Also ne, das ist ja so eine Frage, die man Religionen ganz gut stellen kann. Kannst du die beantworten überhaupt oder müsste ich da dann wieder einen Imam fragen?
Nein, also du kannst versuchen, mich das zu fragen. Ich kann versuchen, dir da sehr differenziert und reflektiert darauf zu antworten. Aber also quasi die Grundlagen des Glaubens sind natürlich Teil des Studiums auch. Also damit man halt irgendwie weiß, wie hat sich diese Kultur, die mit der Religion verflochten ist, in bestimmten historischen und geografischen, Abschnitten entwickelt. Wie hat sie sich verflochten mit der Politik, mit Recht, mit Kunst oder sonst was? Und kann man überhaupt davon sprechen, dass man eine islamische Kultur hat oder islamische Kunst? Das heißt, du kannst mich schon so Grundlagen fragen oder auch gerne mal, weiß ich nicht, auch mal Spezielleres. Das kommt sehr auf die Fragen an. Also ich meine, du könntest ja auch irgendwie einen Theologen könntest du wahrscheinlich schon sagen, was will das Christentum?
Ja.
Aber ob da wirklich so eine einfache Antwort bei Raum käme, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte.
Das stimmt, das wäre dann nochmal eine Frage. Ja, gibt es denn eine islamische Kultur? Weil du sagtest, dass man das fragen könnte. Ist das fragwürdig?
Ja, insofern, als dass man da vielleicht ein bisschen pauschal werden kann, weil die Frage halt ist, ist der Islam oder Kultur, was ja eigentlich sehr weitläufige Begriffe sind, irgendwelche einheitlichen Größen, von denen man sprechen kann, dass man sagen kann, okay, es gibt halt eine bestimmte oder mehrere bestimmte Faktoren, die sich über die letzten 1400 Jahre konstant gehalten haben oder sonst was, was halt einfach nicht der Fall ist.
Mhm.
Also bis auf jetzt so Dinge wie, man hat die Grundlagen des Glaubens aufrechterhalten oder sowas, klar, das kann man sagen, aber man muss so ein bisschen, also du kannst mir ganz viele Fragen stellen, ich kann versuchen, sie zu beantworten, so gut es geht, aber sie müssen so weit wie möglich spezifiziert werden.
Aber gibt es denn, also wenn es nichts gibt, was sich über die gesamte Kulturgeschichte des Islam erhalten hat, also gibt es nicht mal sowas wie unsere christlichen Kirchen? Weil das wäre doch eindeutig eine christliche Kulturleistung.
Oder? Meinst du das Gebäude Kirche oder die Institution?
Das Gebäude.
Ach so, ja klar, doch. Also Architektur ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Kultur, welche auch immer. Also klar, es gibt super viele Moscheen, die sehr spannend architektonisch aufgebaut sind. Es gibt ganz spannende Paläste zum Beispiel auch oder Burgen oder sonst was. Ob man da jetzt irgendwie man kann so bestimmte Merkmale ausmachen, was weiß ich, Verzierung oder die Art zu bauen, die Steine, die benutzt wurden oder sonst was. Das ist dann aber oft nicht irgendwie religiös begründbar oder so, sondern wurzelt dann in einer bestimmten kulturellen Auffassung oder Ästhetik oder so.
Ist die dann nicht wieder religiös begründet?
Kann, muss aber
das
nicht.
Das Bild, das unser eins vom Islam hat, ist ja, dass irgendwie, oder von der islamischen Welt, sagen wir mal, hat, ist, dass da sowieso alles religiös begründet ist.
Richtig.
Das ist vermutlich Unsinn.
Das ist richtig, ja. Also das ist halt auch das Problem ganz oft, sei es jetzt irgendwie in den modernen Medien oder auch bei Studierenden, die ich so in meinem Fach dann irgendwie kennengelernt habe oder so, dass man sich sehr schwer tut, sich, also diese monolithische, es hat sowieso alles mit dem Islam zu tun und egal was in der Region passiert, ist der Grund liegt irgendwo im Koran oder so. Ja. Also das ist halt einfach zu einfach und das kann man auf eine Kultur, die so alt ist und so vielfältig einfach nicht anwenden. Und genau deswegen wollte ich ja mit dir reden, um dann so bestimmte Missverständnisse aufzuklären oder beiseite zu schieben. Genau, also.
Wo kommt denn der eigentlich her, der Islam? Okay, da hat damals dieser Typ Mohammed, der hat irgendwas niederschreiben lassen, von dem er behauptet hat, er hätte es von Gott eingegeben gekriegt.
Korrektur hat er nicht, also nicht niederschreiben lassen, das ist zum Beispiel ein ganz spannender Aspekt. Also die, der Koran oder das, was wir jetzt heutzutage so als Koran als Buch haben, ist in der Form erst ab dem 8. oder 10. Jahrhundert entstanden. Mhm. Also zuerst wurde das alles mündlich tradiert. Das heißt, der dem Propheten Mohammed, so ist die muslimische Überlieferung, wir haben keine anderen Quellen, auf denen wir irgendwie aufbauen könnten, um das zu rekonstruieren, sagt halt, dass im Alter von 40 Jahren, was ungefähr 610 gewesen sein muss, ihm eine Offenbarung, was sagt man dann, geschah, ihm etwas offenbart wurde. Genau. Und er hat das dann irgendwie versucht, so ein bisschen darauf sozusagen klarzukommen und dann unter seinen Gefolgsleuten zu verbreiten, was aber nicht sofort irgendwie auf Begeisterung stieß und halt auch sehr viel Widerstand dann kam, weil man eben einfach, also es gab genug Religionen zu dem Zeitpunkt, als dass man jetzt irgendwie gesagt hätte, ja klar, wir brauchen jetzt unbedingt was Neues oder so.
Und es ist ja auch nicht unbedingt eine Religion, die, wie nennt man denn das Gegenteil von restriktiv? Also der Islam kommt mir doch recht restriktiv vor, zumindest in allem, was ich bisher über ihn erfahren habe.
Was hast du denn über ihn erfahren?
Naja, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Also das ist ja das, was die Religionen ganz gerne machen. Also sie schränken ja gerne ein.
Oder schreiben vor,
Oder schreiben vor, was man zu tun hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt einer kommt und sagt, so, ich habe hier eine neue Idee, wie ich euch einschränken könnte, dass dann erstmal keiner Bock darauf hat.
Ja, auch damit kann das zu tun gehabt haben. Also es gab so bestimmte Dinge, die sozusagen, was die Werte anging, auf jeden Fall eine neue Stoßrichtung bekamen mit dieser Offenbarungsgeschichte. Also die Kultur, in der das alles entstand, war halt sehr also tribal organisiert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Stammeskulturen. Mhm.
Genau. Also nicht im Sinne von säbelrasselnde Stämme, die dann irgendwie
kleine autonome Einheiten letztendlich. Ne?
Nicht unbedingt klein. Also es geht dann eher darum, dass es familiäre Strukturen gibt. Also dass du sehr klar deinen Status aufgrund deiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie und einem übergeordneten Clan dann irgendwie hast. Also das hat halt keinerlei irgendwie Wertung oder so im Sinne von, sie sind rückständig oder sonst was. Sondern einfach, du hast halt
eine andere Gesellschaftsstruktur halt.
Genau.
Ist die auch territorial, hat das auch territoriale Auswirkungen oder ist das letztendlich weitgehend nomadisch, sage ich mal?
Beides, also nomadisch auch, aber auch auf jeden Fall sesshaft. Und es hat insofern territoriale Auswirkungen, als die Weidegründe, die dann irgendwie mit dem Vieh, das man hatte, dadurch dann auch bestimmt waren. Also manchmal teilte man die auch. Also das, was weiß ich, je nachdem, was für eine Tierart man zum Beispiel hatte, irgendwie im Winter der eine Stamm da war und im Sommer dann der andere, um es jetzt mal sehr pauschal zu sagen. Also es hatte auf jeden Fall auch auf diese Lebensbereiche Auswirkungen, war aber vor allem im Sinne von, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit, Werte wie Ehre oder Gastfreundschaft oder Blutrache oder sonst was, das war halt so ganz gang und gäbe, weil das so die Ordnungsstruktur einfach war. Und wenn du außerhalb deines Clans warst oder so, hattest du halt keinerlei rechtliche Sicherheit, keinerlei finanzielle und so weiter. Deswegen spielte das halt eine ganz zentrale Rolle. Und unter anderem dann auch sowas wie, dass man sich als so Männlichkeitsideale beweisen musste oder als, was weiß ich, zum Beispiel auch Gästen gegenüber so ein Überschwang oder Übertreibung vielleicht so ein bisschen beim Geld ausgeben oder so, deinen Status dann auch nach außen hin repräsentierte. Und beispielsweise an
also übertriebene Dinge, Großzügigkeit, also beschämen durch Beschenken.
Nein, das muss nicht unbedingt beschämen sein, aber es kann halt eher so zeigen, was man halt alles hat und damit dann auch seine Stellung in der Gesellschaft oder halt innerhalb seines Clans, der Familie, je nachdem, welche Einheit man sich gerade bewegt, damit so ein bisschen postulieren. Mhm. Und dagegen, oder dagegen nicht, aber vielleicht als Alternative dazu, war halt mit der Offenbarung oder mit der Verkündung so bestimmte neue Ideen. Also dass man auf einmal die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, also quasi man gibt sich nicht einem irdischen Schicksal hin, sondern man strebt halt darauf hin, auf das Leben nach dem Tod und muss halt irgendwie im Diesseits zeigen oder sich als fromm erweisen, um dann von Gott die Gnade zu erhalten, im Leben nach dem Tod dann irgendwie gut belohnt zu werden oder so. Und das heißt, das waren dann auf einmal ganz neue Denkstrukturen, die durch Mohammed dann initiiert waren. Und das stieß natürlich ganz stark an die Wertestrukturen, die damals herrschten, an. Und oder sowas wie, es ist nicht wichtig, wie viel Geld du ausgibst, sondern wie fromm du bist oder wie gut du gegenüber deinen Mitmenschen bist oder so. Und das war so das Neue unter anderem, was
hat
dann
der kam. Damals schon eindeutig gesagt, wie es aussieht, dass man fromm ist? Oder ist genau da Interpretationsspielraum genug, wo dann eben diese ganzen Sachen, wie auch im Christentum, dann auf einmal auch Kriege reinfallen, die du ja letztendlich auch immer schön mit Religion begründen kannst?
Ja, klar, das geht immer. Ja, auf jeden Fall. Also was Frömmigkeit ist, das wurde auf jeden Fall teilweise, also es ist jetzt nicht absolut, es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Katalog an eindeutigen und abgeschlossenen Eigenschaften, die man aufweisen muss oder sonst was, aber so auf jeden Fall, und also es gibt verschiedene Faktoren, sagen wir es mal so. Was ich aber noch sagen wollte oder zu Ende sagen wollte, weil du meintest, was er hat aufschreiben lassen oder so.
Ja.
Also diese Offenbarung, die er erfahren hat, sollen der muslimischen Tradition nach weitergereicht worden sein, also mündlich. Und man hat sie dann auswendig gelernt zum Beispiel, weil halt das, was ihm offenbart wurde, als das Wort Gottes, also das direkte Wort Gottes erachtet wurde. Und eine Niederschrift erfolgte halt erst so, die ersten Sammlungen waren so 20 Jahre nach seinem Tod, also Mitte 7. Jahrhundert. Und so richtig kanonisierte Versionen erst so 100, 200, 300 Jahre später. Also das heißt, bis dahin war alles mündlich. Es wurde, also Koran kommt halt auch von Qara'a, das heißt lesen. Und genau.
Das heißt, es ist noch nicht mal gesichert, dass das wirklich die Dinge sind, die Mohammed irgendwann mal gesagt hat. Ähnlich wie in der Bibel, wo ja auch hochfragwürdig ist, dass das tatsächlich alles, wann ist die mal zusammengeschrieben worden? Ich glaube auch im 4. Jahrhundert oder irgendwie sowas, wenn nicht noch später.
Vielleicht.
Das heißt, ein unbekannter Redakteur hat letztendlich auch dieses Buch der Weltreligion verfasst.
Ja, verfasst
ist ein bisschen
einer
Weltreligion. Na gut, herausgegeben. Das ist eigentlich eine Herausgeberschaft dann, oder?
Jein. Also unter dem dritten Kalifen, was halt so diese 20 Jahre nach dem Tod des Propheten waren, wurden so die ersten Schnipsel sozusagen versucht aufzuschreiben.
Ja.
Was aber beispielsweise auch sehr schwierig ist, weil zu der Zeit die arabische Schrift noch keine diakritischen Zeichen hatte. Das heißt, es gab, ich weiß nicht, ob du schon mal Arabisch gesehen hast oder so.
Ja, aber ich kann damit nichts anfangen.
Muss man nicht, aber du.
Kannst du das lesen?
Ja.
Cool.
Da sind halt so Punkte unter den Zeichen oben oder unterhalb. Und die, also ich kann einen Buchstabenkörper haben, der wie so ein deutsches U aussieht oder so. Und das kann zwei Punkte oben haben oder drei. Und das ist dann entweder ein S oder ein Sch oder ein N oder S oder was auch immer. Und das heißt, wenn du die nicht hast, kannst du es später nicht lesen, wenn du nicht weißt, worum es in dem Text geht. So ein bisschen.
Ja.
Das heißt, man hat es damals so aufgeschrieben, nur so ein bisschen als Erinnerungshilfe, nicht aber als Autoritatives oder so, weil man es sowieso auswendig lernte und damit eigentlich klar war, dass man so im Herzen trug und keines Textes bedurfte oder so, um das noch zu unterstützen. Und das heißt, diese Zusammenstellung waren dann alles, was man halt wusste, was er gesagt haben soll und oder was von Gott überliefert worden war und so. Und das wurde dann so gut es ging zusammengefasst. Also klar, irgendwie die Quellenproblematik stellt sich bei allem, gerade weil es so eine mündliche Kultur war. Genau, wird man wahrscheinlich nicht abschließend klären können. Aber das ist sozusagen so, wie wir das jetzt kennen, ist das so die autoritative, als normativ anerkannte Quelle. Und mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also nicht eindeutigeres jedenfalls.
Wie viel Text war das, den man da hat auswendig lernen müssen?
Naja, halt die 114 Suren, die man heute auch kennt.
Ich weiß gar nicht, wie viel Text das ist.
Also in Worten oder in Seiten?
Ja, wie lang ist eine Sure oder ist das unterschiedlich? Sind das immer zwei Zeilen, so und so viele Wörter? Oder
nee, das ist ja unterschiedlich. Die sind teilweise sehr, sehr lang, also mit, weiß nicht, Hunderten von Versen. Teilweise aber auch sehr kurz, mit vielleicht nur 10, die dann irgendwie ein Satz sind oder so jeweils. Und der Koran, so wie wir ihn heute kennen oder dann später zusammengestellt wurde, wurde in Ermangelung einer vorgeschriebenen Ordnung einfach der Länge nachgeordnet. Also man beginnt mit der längsten Sure und es endet sozusagen für uns in der Genau, mit der kürzesten, die dann irgendwie, weiß nicht, 10 Zeilen hat oder
so. Was ja auch ganz gut ist zum Auswendiglernen, das Schlimmste kommt am Anfang. Dann passiert das heute noch, dass es auswendig gelernt wird oder ist ja. Der Umstand, dass es als Buch vorliegt, ausreichend?
Nee, also klar, das ist auf jeden Fall, also zum Beispiel auch Koranrezitation, also die sehr so halbmusische Wiedergabe des Textes, das ist auch auf jeden Fall nach wie vor so eine Kunst. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, also das... Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, also heutzutage sagt man das immer mit Nummern, also oder bei uns im Unterricht wurde halt immer gesagt, okay, Sure 14, Vers 23 oder so. Und das ist halt eigentlich eine Kreation aus dem 19. Jahrhundert oder so, weil man, als man anfing, das sozusagen von westlicher Seite zu erforschen, irgendwie eine Ordnung brauchte, weil heutzutage es immer noch so ist, dass zum Beispiel meine muslimischen Mitstudenten dann eher einfach den Namen der Sure sagen, also Sure die Kuh, und dann fangen sie einfach an zu rezitieren und kennen das halt einfach, also das ist nach wie vor verbreitet.
Wie lange hat dann die Idee des Islam überhaupt gebraucht, um sich hier hinreichend zu verbreiten?
Was meinst du mit hinreichend?
Naja, so dass es dann auch tatsächlich eine, ich sag mal, eher eine stabile Religionsgemeinschaft geworden ist, wenn Mohammed selber erstmal Probleme gehabt hat, diese Ideen überhaupt zu verbreiten. Hatte der auch so 12 Jünger oder irgendwie sowas?
Er hatte sogenannte Gefährten, die Sahaba. Jünger in dem Sinne nicht. Also er hatte halt Anhänger, die, er hatte auf jeden Fall seine Frau. Dann ja Teile seiner Familie, die ihn dann unterstützt haben, aber auch nicht alle. Und von seinem Stamm jetzt auch nicht unbedingt alle. Wie gesagt, das zu rekonstruieren ist halt sehr schwierig. Ja. Wir haben mal keine schriftlichen Quellen, also auf jeden Fall nicht aus der Zeit, sondern erst so 200-300 Jahre später, was das Ganze so ein bisschen schwierig macht. Genau, also es war halt eigentlich so, der irgendwie 610 so um den Dreh soll er halt die Offenbarung erhalten haben, versucht haben, das irgendwie so weit wie es geht zu verbreiten oder so ein bisschen selber damit auf den grünen Zweig zu kommen. Und dann die islamische Zeitrechnung beginnt 622, wenn dir das vielleicht geläufig ist.
Ja, ich weiß, die sind so 600 Jahre hinter der christlichen Zeitrechnung zurück, sozusagen.
Ja, so, ja. Genau. Also,
da ist irgend 1400 irgendwas jetzt,
ne? Ich glaube 1300.
1300.
Ende 1300? Ja, Mondjahre, schwierig. Müsste ich umrechnen.
Okay.
Genau, also 622 ist halt die sogenannte Hijra, also die Verkündung der ersten Offenbarung geschah in Mekka. Und dann zog, weil halt der Widerstand immer größer wurde, zumal er halt eine monotheistische Religion, die halt irgendwie Polytheismus ablehnte, sozusagen propagierte und das halt nicht so unbedingt auf Gegenliebe stieß und wegen anderer Dinge auch, ist er halt mit einem Teil seiner Gefährten nach Medina, heute wird das Medina genannt, damals hieß es Yathrib, war halt eine kleine Siedlung und hat dann da versucht sozusagen Fuß zu fassen. Und von dort aus, also nach 622, haben die halt versucht immer wieder an Macht zu kommen, Herrschaft zu erlangen und so weiter. Und das war halt ein sehr unübersichtlicher, langer Prozess mit vielen Vertragsschlüssen und Kriegen und Bürgerkriegen. Also okay, Bürgerkrieg ist wahrscheinlich zu viel gesagt, sagen wir Schlachten oder Razzien oder so. Und dann... genau, und dann so kurz vor seinem Tod, 632, kam es dann auch zu einem Friedensvertrag mit den Mekkanern und von dort aus, also nachdem er dann starb, fingen dann so zum einen Probleme mit der Nachfolgerschaft, wo dann auch zum Beispiel die...
Er war also auch gleichzeitig, war Mohammed auch Herrscher über...
Er war auf jeden Fall, also der hat auf jeden Fall so gesellschaftliche und auch politische, militärische Aufgaben übernommen.
Ja. Mhm. Genau. Für wen?
Für seine Gemeinschaft.
Okay.
Die er so mit... gegründet hatte sozusagen. Also es gab jetzt nicht irgendwie einen, weiß ich nicht.
Muss ich mir das so vorstellen, wie hier bei uns dann so ein Fürstentum oder sowas, was er dann hatte?
Nee, Fürstentum ist ein bisschen zu juristisch, glaube ich. Also innerhalb seiner Anhänger und vielleicht auch Teile von Familien, die dann irgendwie zu ihm schießen oder so, bildete sich halt eine Gemeinschaft, deren Grundwerte dann die waren, die er verkündet hatte. Also halt eine neue Religion und eine neue Gesellschaftsordnung. Also
im Grunde ein Clan, der sich nicht mehr an familiären Zusammenhängen orientiert hat, sondern
genau,
an
das
einer
ist halt,
Idee.
Genau, das ist halt das Spannende. Also das sozusagen, oder so wie ich es gelernt habe, sagen wir es mal so, einer der Neuerungen, die durch diese Offenbarung halt irgendwie kamen, war, dass nicht diese familiären Bande halt die wichtigste Rolle spielen, sondern die Beziehung zu Gott oder halt so das, was man ja als frommer Muslim dann irgendwie zu tun hat oder so, dass das halt viel mehr in den Vordergrund rückte und was dann natürlich die bestehenden Werte sehr anfocht. Und genau, also das heißt, das waren nicht unbedingt irgendwie Verwandte, die irgendwie bei ihm waren. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen...
Weiß man, wie viele das waren? Wie groß diese ur-islamische Gemeinschaft war?
Also es sollen mit ihm von Mekka nach Medina 70 gekommen sein, wobei so runde Zahlen auch manchmal symbolische Wirkung haben können. Aber so, ja, das ist so der einzige Anhaltspunkt, den man so irgendwie hat. Plus, minus 20, keine Ahnung. Also genau.
Wenn er auch militärische Macht hatte, also dann muss er ja eine Armee gehabt haben, oder haben die zu der Zeit einfach, war halt jeder bewaffnet und hat gekämpft?
Tendenziell, ja. Okay. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das mit der Ausdifferenzierung innerhalb eines Clans war. Also quasi es gab ja Menschen, die gehandelt haben oder irgendwie Handwerker waren oder sonst was, aber bewaffnet sein war, glaube ich, schon sinnvoll. Ob das jeder war, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, klar. Also du musstest, weil wie gesagt, wenn die Familie halt die einzige Struktur ist, die dir Sicherheit und irgendwie Lebensgarantien bieten kann, dann muss das natürlich auch irgendwie mit Waffengewalt zu verteidigen sein. Und dementsprechend hatten halt alle irgendwo was, womit sie sich verteidigen konnten.
Jetzt habe ich aber heute doch die Situation, dass ich einerseits Moslems habe, die aber andererseits in familiären oder andersartigen Clanstrukturen organisiert sind. Wenn ich mir so Afghanistan angucke zum Beispiel, funktioniert das überhaupt im Sinne Mohammeds? Oder ist das tatsächlich schon ein reformatorischer Prozess?
Reformatorisch? Wie meinst du reformatorisch?
Naja, reformatorisch ist falsch. Vielleicht eher ein aufklärerischer Prozess innerhalb des Islam. Weil wenn Mohammed gesagt hat, so die Familie ist nicht wichtig, die Beziehung zu Gott ist wichtig, und jetzt habe ich aber trotzdem eine Clanstruktur, in der der Clan wichtig ist und die Beziehung zu Gott, da muss ja irgendwo was passiert sein zwischendurch. Oder hat der Islam das von Anfang an einbezogen?
Ja, genau. Also es war jetzt
nicht wie die Christen, die auch Weihnachten geklaut haben bei den, ich weiß gar nicht, Sumerern, glaube ich, oder wo es herkommt.
Ne? Genau, ja klar. Also so bestimmte Feierlichkeiten, Symboliken oder sonst wurden natürlich entweder übernommen oder irgendwie in einer abgeänderten Version dann irgendwie übernommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie durch die Offenbarung oder jetzt im Koran irgendwie stünde, missachte deine Eltern oder sonst was. Das auf gar keinen Fall. Also quasi die Autorität oder die Bedeutung der Familie ist nach wie vor zentral. Aber halt natürlich, jetzt war halt aber die Beziehung zu Gott dann irgendwie auch eine sehr wichtige. Also
als übergeordnete, das heißt, einende Instanz.
Genau. Und das heißt also, wenn du quasi den Sprung von über 1000 Jahren nach heute machen willst, nach Afghanistan oder so, dann ist es, also kann man nicht sagen, oh, da hat sich wieder was verändert, sondern es ist natürlich die Frage, wenn ich mit einer neuen Idee ankomme und sie versuche, in einer bestimmten Bevölkerung Fuß fassen zu lassen, dann heißt es ja nicht, dass die dann sagen, oh cool, ich werfe jetzt alles über Bord, was ich kannte und wie ich denke und fühle und so, und mache jetzt nur noch das Neue. Ne? Also das ist ja immer so eine Symbiose oder so ein fließender Übergang. Also diese strikte Trennung, die bei so geschichtlichen Ereignissen getroffen wird, wie ich sie zum Beispiel auch in der Schule kennengelernt habe, ja, klar, darf man so gar nicht sehen.
Die meisten Sachen sind auch parallel zueinander passiert.
Ja, genau,
passiert.
Gleichzeitig ist, irgendwie in ganz unstringenten Entwicklungen oder so. Also das ist halt auch zum Beispiel das Spannende in meinem Studium, wie ich finde, dass man halt lernt, diese monolithischen Strukturen zum einen mal zu überdenken und dann irgendwie auch mal zu begreifen, dass alles, was Menschen tun, nicht irgendwie nur einen Grund hat, sondern halt irgendwie ständig sehr viele verschiedene Faktoren immer reinbezogen werden müssen oder ja, also und Geschichte halt einfach nicht so abläuft, dass sie dann sagen, oh cool, ich nehme jetzt nur noch das Neue und das Alte ist alles bäh und keiner hält sich daran oder so. Also und dadurch entstehen dann so ja, so Hybride teilweise aus irgendwelchen überlieferten Traditionen und dann neuen Werten, die dann draufkommen und genau.
Und die neuen setzen sich dann irgendwann durch.
Oder auch nicht.
Ja, im Falle des Islam hat sich durchgesetzt.
Genau, also, bis zum gewissen Teil. Also auch das, ich meine, dann gab es halt diese also es gab halt so bestimmte Eroberungswellen, die dann nach dem Tod des Propheten dann durchgeführt wurden, die irgendwie im 8. und im 11. Jahrhundert dann stattfanden. Und dadurch dann diese Ausbreitung, also man hatte ja das muslimische Spanien, also Al-Andalus, und dann irgendwann im 13. Jahrhundert fing dann auch so eine Ausbreitung gen Südostasien an. Aber das war halt nie irgendwie stringent oder zentral organisiert oder so. Es waren irgendwie keinerlei Missionskriege oder sonst was, sondern man hat halt versucht, den Herrschaftsbereich auszuweiten, hat mit den Bevölkerungen, auf die man dann gestoßen ist, Verträge geschlossen, die zum Beispiel auch so aussahen, dass sie ihre Religion behalten konnten und dann eine bestimmte Abgabe zu zahlen hatten, so eine Kopf- oder eine Bodensteuer oder so. weil man auch einfach nicht die Manpower sozusagen hatte, irgendwie allen die neuen eigenen Regeln durchzusetzen. Also, und es war auch nicht das Ziel, sondern genau, und dadurch entstanden halt so parallele Schichten innerhalb von Gesellschaften, die zwar dann als islamisch erobert galten, aber genau, trotzdem noch ihre Werte beibehielten teilweise.
Was war denn dann das Ziel, wenn es nicht darum ging, den Herrschaftsbereich in, ich sag mal, christlicher Weise zu erweitern?
Weil, na doch, den Herrschaftsbereich schon, aber nicht im Sinne von, wir missionieren jetzt alle und alle müssen genau das tun, was wir machen, sondern...
Es hat dem frühen Islam gereicht, wenn Steuern gezahlt wurden.
Genau, teilweise war es halt, also es gibt auch so Episoden irgendwie aus dem, ich glaube aus dem 9. Jahrhundert war das, dass, also wenn du Steuern zahlst, nee, oder anders. Es gab halt so auf dem Land zum Beispiel ganz viele, die dann irgendwie den Glauben annehmen wollten. Mhm. Und dann wurde das aber teilweise von den Gouverneuren gestoppt, weil dann Steuerzahlungen ausgefallen wären. Und dann wurde halt so gesagt, nee, erstmal nicht.
Und ach so, wenn die dann alle Moslems geworden wären, hätten die keine Steuern mehr an.
Genau, keine Kopfsteuer, die halt auf, was weiß ich, Juden oder Christen dann irgendwie anfiel oder so. Mhm. Also das heißt, da sind halt auch, also dieses, da sind sehr viele pragmatische Elemente verbunden gewesen in dieser Ausbreitung. Also natürlich ging es schon darum, den Herrschaftsbereich des der islamischen Gemeinschaft zu erweitern, aber nicht auf so eine, wie ich es ja auch aus der Schule kenne, so leicht brachiale christliche Art und Weise. Also genau.
Aber was ist denn das dann für eine, ich habe noch Schwierigkeiten, mir ein zumindest halbwegs konsistentes Konstrukt zu überlegen. Wer ist denn da der Herrscher?
Genau.
Das ist ja, also, ne? Wenn ich sage, das Christentum breitet sich aus, ja klar, ist der Papst, Karl der Große, die haben sich da irgendwie was aufgeteilt und wollten da Territorium haben und da dann eben ihre Steuern einnehmen. Ja. Aber wo ist der Papst? Wo ist Karl der Große?
Genau, das ist so, die Tatsache, dass es dir schwerfällt, liegt daran, dass es halt auch einfach schwer zu sagen ist und es nicht unbedingt konsistent war, was die, also der, es gibt, das Wort Kalif hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Also das ist Khalifa. Das ist halt der Nachfolger von Mohammed eigentlich. Der Begriff wandelte sich dann natürlich durch die Zeit. Aber also als Mohammed starb, war halt dann das Problem, wer leitet denn jetzt die Gemeinschaft? Er hatte, also es, ich glaube, der soll krank gewesen sein oder so. Also es war relativ plötzlich. Es gab keinerlei Regelung der Nachfolge oder dass das irgendwie im Koran stünde, wer die Gemeinschaft anzuführen hat oder so. Und dann, was machst du dann? Ne? Also du hast eine relativ große Streitmacht teilweise oder auch ein relativ großes Gebiet mittlerweile auf der arabischen Halbinsel. Und
es tut sich ein Machtvakuum auf.
Richtig. Und das ist natürlich dann irgendwie, führte zu sehr vielen Problemen. Also da entstand dann halt auch diese Trennung dann später von Schiiten und Sunniten. Mhm. Weil du dann am Anfang hattest, okay, wie entscheidet man jetzt, wer der Nachfolger ist, was für Prinzipien wendet man an? Und im Endeffekt waren das halt viel Abstammungsprinzipien, die dann doch irgendwie in den Vordergrund rücken. Also die ersten zwei Nachfolger waren Schwiegerväter von Mohammed und die letzten beiden waren Schwiegersöhne. Mhm. Und der erste wurde so an, also den muslimischen Quellen zufolge per Akklamation dann zum Nachfolger benannt, war aber glaube ich nur 2 Jahre an der Macht und wurde dann ermordet oder starb, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht genau. Und dann kam halt der nächste und der soll dann irgendwie bevor er starb den nächsten ernannt haben und der dritte wurde dann aber auch ermordet und dann kam der Schwiegersohn und Cousin, also Ali, von Mohammed dann an die Macht und dessen Machtanspruch wurde halt ganz stark in Frage gestellt von den Verwandten des dritten Kalifen, die gesagt haben, oh, du hast ihn aber ermorden lassen, du hast gar keine Legitimationskraft oder so. Und und dann gab es halt irgendwie ganz viele Gefechte und diejenigen, die für Ali waren, also die gesagt haben, okay, er ist halt ein männlicher Nachkomme aus der Prophetenfamilie und hat sich als frommer Muslim hervorgetan, der soll halt, das war die Shi'at Ali, also die Partei Alis. Mhm. Und deswegen kommt halt, also der Begriff Schiit kommt halt daher. Ah, ja. Und also das heißt, das waren die, die gesagt haben, okay, eigentlich wäre die Nachfolge bei den männlichen Nachkommen des Propheten zu suchen, während andere gesagt haben, nee, das muss aus seinem Stamm sein. Oder andere auch gesagt haben, nein, das hat nur mit Frömmigkeit zu tun. Und das heißt also, da gab es halt ganz, ganz viele Wirren und Konflikte und Kriege und Schlachten. Und im Endeffekt hat sich dann, wurde Ali ermordet auch. Und das spielte sich alles so in den so 50, 60 Jahre nach dem Tod ab des Propheten. Und Dann kam derjenige, der Alis Macht in Frage gestellt hat, Muawiyah, der kam dann an die Macht und etablierte die Erbfolge. Also sein Sohn wurde dann der Nachfolger und so weiter. Und die nannten sich dann entweder Nachfolger des Propheten oder auch Stellvertreter Gottes auf Erden so ein bisschen. Also quasi, du hast dann die, das ist so das einzige Äquivalent, was man hat. Also das waren dann die militärischen und religiösen Führer der Umma, also der Gemeinschaft.
Haben die sich das bei den Christen abgeguckt? Das klingt ein bisschen so, als hätten die sich ihre Hierarchie bei den Christen abgeguckt. Oder ist das normal, wieso, dass sich sowas rausbildet?
Dass sich was rausbildet.
Dass dann irgendjemand der Anführer ist, der gleichzeitig ja ein religiöser und ein weltlicher Herrscher ist. Der Papst, der hatte diesen Anspruch ja auch. Hat nicht ganz geklappt, aber...
Naja, wenn halt Teil der Identifikation einer Gemeinschaft Religion ist, dann ist schon sinnvoll, wenn der Leiter halt irgendwie da auch eine Autorität hat. Genau. Ja, abgucken, weiß ich, also ich meine, es gibt ja in allen möglichen Epochen oder Dynastien oder so ja immer so eine Konkurrenz zwischen Religion und Macht, also.
Es müsste also eigentlich kann es dann doch nur einen, es kann ja eigentlich nur einen islamischen Staat, nee, das ist das falsche Wort, weil Staat kommt, glaube ich, in der Denkweise gar nicht vor, oder?
Naja.
Also das Territorium, auf dem die Religion stattfindet, gibt's das da?
Territorium ist ein bisschen schwierig. Also die Gesellschaft damals war eine sehr städtische. Also du hattest halt irgendwie, also gerade auf der arabischen Halbinsel hast du halt Oasen und Gebiete, wo du dann irgendwie Vieh züchten kannst und irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber dazwischen ist halt einfach nichts oder irgendwie sehr wenig oder Handelsrouten, die dann wieder in bestimmte Herrschaftsgebiete fallen und so weiter. Also Territorium war schon wichtig, aber nicht in so einer Art, wie wir das irgendwie aus Fürstentümern aus Europa kennen oder so, wo das halt ganz stark irgendwie klar war, wo die Grenze verläuft oder sowas. Also das halt nicht wirklich. Und das hat sich dann, also quasi über die Städte oder diese Eroberungswellen hat man dann ein ganz großes Gebiet erschlossen und halt in seinen Herrschaftsbereich eingeordnet, mal mit Verträgen, mal mit Gewalt. Mhm. Aber irgendwann war es halt natürlich auch so groß und so viele Anhänger gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht, als dass man das alles hätte verwalten können oder so. Und hier spreche ich halt tatsächlich von Spanien bis, sagen wir, das heutige Irak oder so. und das heißt, dann hat man dann irgendwie auch Stellvertreter zum Beispiel auch ernannt, also so eine Art Gouverneure oder so, ja, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt eure irgendwelche, was weiß ich, bürokratischen Strukturen aufrechterhalten, landwirtschaftliche, zahlt Abgaben und wir installieren jetzt hier so einen Vertreter von uns, aber der Rest bleibt halt so ungefähr. Das ist halt ein super spannender Prozess, der super inkongruent und nicht zentral organisiert oder so verlaufen ist und wo halt immer wieder dann die lokalen Herrscher dann teilweise dann gesagt haben, nee, wir machen da jetzt doch nicht mit und ich mache doch mein eigenes oder so und ich habe ja viel mehr Macht oder Gelehrsamkeit oder sonst was. Also das war halt immer so ein sehr dynamischer Wandel aus Machtzentren, die dann irgendwie stattfanden. Also man spricht später, gerade nach Muawiyah, von, also man teilt in der islamischen Geschichte Epochen nach Dynastien ein. Also nicht sowas wie Mittelalter oder Neuzeit oder so, sondern man hat halt irgendwie die Dynastie der Umayyaden. Das war die erste, also Muawiyah gehörte zu den Umayyaden und danach kamen die Abbasiden und dann noch ganz viele andere Namen, aber das Problem ist halt, dass manche auch parallel irgendwo waren, also wenn das Zentrum irgendwie in Bagdad lag, dann war aber vielleicht in Nordafrika einer, der gesagt hat, ach nö, ich mache jetzt mal irgendwie so ein Gegenkalifat auf und bin jetzt mal besser oder so. Also, ja. Genau. Also es ist sehr schwierig, da so eine kohärente Übersicht irgendwie zu schaffen, weil halt sehr viel gleichzeitig oder gegeneinander oder parallel verlief oder so.
Was für eine Dynastie ist denn heute?
Ich meine, die letzte Dynastie, große, von der man sprechen kann, war im Osmanischen Reich.
Ja.
Und mit der Bildung der modernen Nationalstaaten und auch so gerade nach der Kolonialzeit ist halt alles, was so Machtstrukturen angeht, einfach zerfallen in der Form, wie man das halt vorher kannte. Oder es kamen halt irgendwie neue Mächte an die Macht. Und dementsprechend, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, nach Syrien guckst oder so oder nach Ägypten, dann hast du halt bestimmt natürlich auch irgendwelche Nachfolgefamilien oder bestimmt Leute, die noch irgendwelchen Stämmen angehören, aber die sind nicht...
Aber nichts mehr, was irgendwie alle Muslime einen würde.
Na, der Glaube eigentlich.
Der Glaube, aber es gibt halt, keinen Herrscher mehr. Führt das zu Verwirrung oder kommen die damit klar?
Kommt drauf an. Also das werde ich übrigens sehr oft noch heute sagen. Also man kann halt sehr wenig allgemeingültige Aussagen zu den Muslimen, dem Islam und so weiter treffen. Und ist halt die Frage, kommen sie damit klar, weil je nachdem, was sie halt wollen oder brauchen. Also wenn du halt irgendwie weißt, du bist sicher in deinem Glauben und hast halt irgendwie, weißt ja, wie du das mit deinem Leben vereinbaren kannst, dann ist das in Ordnung und dann brauchst du vielleicht nicht mehr. Und dann streben aber andere wiederum nach wieder so einer vielleicht mehr Kongruenz zwischen Religion und Macht. Sehr unterschiedlich und ist halt auch sehr abhängig davon, in welchem politischen Umfeld die aufgewachsen sind und welche wirtschaftlichen Umstände und so weiter dann auch mit reinspielen. Also das kann man leider
nicht. Okay, wenn ich mir den Islam halt nicht als Ganzes oder als eine Einheit angucken kann, wie fein muss ich granulieren, um sinnvoll drüber reden zu können?
Also es wird insoweit granuliert, dass du erstmal also diese große Zweiteilung erstmal hast, also Sunniten und Schiiten. Mhm. Das heißt, etwas, was eigentlich aus so einer politischen Nachfolgerfrage erwuchs, ist dann auch zu unterschiedlichen religiösen Deutungen zum Beispiel gekommen. Und dann hast du innerhalb der Schiiten, hast du halt irgendwie auch nochmal fünf, eins oder mehrere, oder sogar noch mehr Richtungen irgendwie. Das sind die irgendwie Fünfer-Schia und Siebener-Schia und Zwölfer-Schia und innerhalb der Sunniten hast du dann irgendwie auch noch Abstufungen und so weiter. Das ist halt, es ist schwierig. Also du hast dann zum Beispiel auch Rechtsschulen, die bestimmte Interpretationen von göttlichem Gesetz irgendwie machen oder Koraninterpretationen, die zu den Schulen gehören oder unabhängig davon sind oder ja, also wenn du erstmal so eine grobe Einteilung, also dir dessen bewusst bist, okay, es gibt Sunniten, es gibt Schiiten, es gibt verschiedene Schiiten, es gibt auch verschiedene Sunniten, dann gibt es verschiedene Rechtsauslegungen innerhalb der einzelnen Richtungen.
Dann bist du sehr schnell, kommst du dann auf Ebene der einzelnen Gemeinde wieder, oder? Kann das passieren?
Schon.
Haben wir in Berlin verschiedene Rechtsauslegungen innerhalb der Sunniten oder Schiiten?
Also ich bin jetzt keine Expertin für Berlin, ehrlich gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ja. Aber ich weiß es nicht genau. Also kommt drauf an, ob das... also du hast halt zum Beispiel in der sunnitischen Richtung gibt es vier sozusagen anerkannte Rechtsschulen, die sich dann danach unterscheiden, wie sie Interpretationen machen oder welche Methoden sie anwenden, welche Quellen sie verwenden und so weiter. Und wenn du irgendwie einen zu einem Problem irgendwie Sachverhalt fragst, kann er dir was anderes sagen als ein anderer, je nachdem wie er oder sie Quellen behandelt. Also und mit Quellen meine ich den Koran, dann gibt es halt eine ganz große Literatur, die das ist die Sunna des Propheten, also die Aussprüche, die überlieferten Aussprüche von Mohammed, die auch unfassbar, also es ist ein Meer von Aussprüchen.
Und also Zitatensammlungen, so, genau. So Aphorismen.
Ja, nicht Aphorismen, also teilweise Anweisungen, teilweise Anekdötchen oder so. Ist auch ein super spannendes Feld. Also das sind die, also ein Ausspruch, also die heißen halt Hadith, von Sprechen, Hadatha. Und das ist halt so, dass auch das irgendwann verschriftlich wurde, Jahrhunderte nachdem die Aussprache passierte. Und du hast mittlerweile so Werke, wo das gesammelt ist, wo du immer am Anfang den sogenannten Isnad hast, das ist die Überliefererkette, wo dann irgendwie teilweise über eine halbe Seite sowas steht wie Abu Ishaq sagte, dass der und der gesagt hat, dass sein Cousin gesagt hat, dass dessen Onkel gesagt hat, er hätte gehört, dass der Prophet gesagt hat und dann kommt das, was er gesagt haben soll, das ist dann der Matten, der Inhalt. Und die Untersuchung der Isnade ist eine Wissenschaft für sich. Also das wurde auch sehr, sehr lange betrieben, auch von muslimischer Seite, um halt zu sagen, ist das jetzt glaubwürdig oder nicht? Können die Leute einander gekannt haben? Wie viel Zeit lag jeweils zwischen ihren Lebenszeiten oder so? Wo lebten die? Kann das überhaupt sein, dass sie einander begegnet sind und so? Und das ist ein super spannendes Feld. Und genau, und dann hast du halt diese Inhalte, was er gesagt hat. Und das zusammen mit dem Koran sind halt sozusagen die autoritativen Quellen, die man halt nimmt, um Interpretationen über den Islam, was richtig, was falsch, was nicht so gut, was toll ist und so weiter.
Das heißt, der Gelehrtenstreit im Islam ist, sich Hadithen an den Kopf zu werfen.
Auch, ja klar. Ja. Oder auch zum Beispiel auch Interpretationen vom Koran. Also da gibt es unfassbar viele Werke auch. also das sind Tafsire, wo jede Sure, jede Aya, also jeder Vers auseinandergenommen wird, also quasi erstmal grammatikalisch erschlossen wird. Also Grammatik spielt halt auch für die Rechtswissenschaft zum Beispiel im Islam eine ganz große Rolle. Mhm. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass so eine Schriftlichkeit halt erst später entstand und dass man erstmal versucht, okay, ich muss den Satz erstmal so richtig verstehen. Dann gibt es natürlich Worte, die Jahrhunderte später einfach gar nicht mehr gebraucht werden und man muss sich aber trotzdem einen Reim drauf machen. Oder es sind Referenzen auf das Alte Testament oder auch das Neue Testament und die muss man erkennen, um zu wissen, was das jetzt meint und so weiter. Und das analysieren die halt alles bis ins kleinste Detail und versuchen dann sozusagen den Inhalt zu interpretieren. Aber das machen halt auch alle, also viele Gelehrte ähnlich, andere sind, also die streiten sich auch darüber, wie man das interpretiert, wie man halt diese Hadithe verwenden darf oder nicht und so weiter. Also es ist sehr, sehr weit und verästelt und nicht einheitlich.
Wenn es so weit und verästelt und einheitlich ist, also nee, andersrum. Es gibt ja häufig die Forderung, insbesondere wenn man über den politischen Islam redet, gibt es häufig die Forderung, dass der Islam dringend seine Aufklärung braucht, so wie das Christentum das braucht. Also dass irgendwann eine Trennung zwischen Staat und Religion oder zwischen weltlicher und religiöser Macht stattfindet. Würdest du sagen, dass das überhaupt möglich ist, wenn es so weit verästelt ist? Weil das Schöne am Christentum ist ja, es gab damals eine zentrale Instanz, der konnte man ans Bein pinkeln und das war der Papst. Ja. Welchem Moslem pinkel ich ans Bein, damit dasselbe passiert, wie als ich dem Papst ans Bein gepinkelt habe?
Dem Muslim deines Vertrauens, ich weiß es nicht. Also
allen, also im Prinzip allen und keinem.
Oder? Ja, also das Problem ist tatsächlich, also von Aufklärung und Islam zu sprechen, ist halt sehr schwierig, weil das einfach an ein ganz, also man kann das nicht vergleichen, weil es die Institution Kirche nicht gibt. Ja. Also den Klerus gibt es auch nicht. Also okay, so im schiitischen Feld sozusagen teilweise schon, aber nicht in der Form, wie wir das aus dem Christentum kennen. Ja. Und dementsprechend ist es einfach schwierig, eine Entwicklung wie die Aufklärung oder was damit heutzutage verbunden wird, auf eine ganz andere Struktur und sozusagen Denkart anzuwenden. Dementsprechend, ich verstehe schon, was damit gemeint ist, aber es ist tatsächlich einfach nicht in der Form anwendbar. Das ist ein
Kategoriefehler, ne? Eigentlich.
Ja. Also ja, weil dann die Frage ist, also genau, wen reformierst du? Weil das Problem ist halt tatsächlich, du hast, wenn keine explizite Nachfolge geregelt war und keine Kircheninstitution oder sonst was, ist es im Endeffekt, also obliegt es jedem Muslim für sich, so wie ich es verstanden habe, sozusagen den richtigen Weg für sich zu suchen oder halt die göttliche Wahrheit zu sehen und oder zu erfahren, zu erschließen. So. Mhm. Und das heißt, es gibt keine eine autoritative Quelle dafür, sondern es gibt dann welche, die als kanonisch anerkannt oder nebeneinander autoritativ sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, es gibt jetzt die eine Quelle, der ich ans Bein pinseln kann oder den einen Menschen oder so. Weil einfach im Endeffekt das Problem tatsächlich, wenn keiner das autoritativ macht oder eindeutig absolut, dann können es halt im Endeffekt alle machen.
Ja.
Und das ist dann wiederum das Problem, dass dann quasi so Fragen zu beantworten schwierig macht, wenn man halt so absolute, so sag doch mal, was der Islam ist oder so. Genau. Das ist halt so, okay, kommt auf das Land an, kommt auf die Epoche an, kommt auf die Gruppe an, die du meinst. Was genau meinst du mit der Islam? Meinst du irgendwie die Rechtsvorschriften? Meinst du das Rituelle oder ne, also oder die Schriftauslegung?
Ich denke mal, wenn man von dem Islam redet, meint man eigentlich immer die weltlichen oder gesellschaftlichen Auswirkungen der Religion, die dahinter steht. Die natürlich von Land zu Land sicherlich unterschiedlich sind. Also wenn du in Indonesien bist, da sind die Moslems schon anders drauf als in Deutschland. Wobei die haben das ist auch mehr oder minder Staatsreligion. Ne? Oder zumindest überwiegende Religion.
Ja.
Also ich kann den Islam nicht betrachten, wie ich das Christentum betrachte.
Genau.
Ich habe nichtsdestotrotz, mich mit diesem Islam auseinanderzusetzen, denn er ist es die größte Religion der Welt? Die größte monotheistische? Das würde mich nicht wundern, wenn es die größte wäre, sagen wir mal so.
Ist auch ein bisschen schwierig, weil es halt auch nicht so Register oder sowas gibt. Also ich weiß nicht, ob Evangelien das eigentlich auch machen, aber bei den Katholiken trägt man das ja auch ein und so, man kann das zählen und sowas. Aber
wissen Sie ja auch, ne?
Ja, aber das gibt's halt zum Beispiel in der Form jetzt nicht. Also du kannst halt grobe Schätzungen machen, aber es ist halt so eine der monotheistischen Religionen.
Jetzt setze ich mich hin und mache einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, mache ich Gesetze, die bestimmten Gesetzen, die es im Islam gibt, widersprechen. Ich muss das ja verhandeln. So, ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, so, das ist unser Grundgesetz, daran hältst du dich, oder du fliegst raus. Mhm. Funktioniert nur nicht, weil ich kann ja nicht jeden rausschmeißen, der sagt, nee, ich finde aber jetzt Islam besser als Christentum. Mit wem verhandle ich das? Also ich sehe dann irgendwie den Vertreter der islamischen Gemeinschaft bei Anne Will in der Sendung sitzen und im Namen des Islam Zeug labern. Oft ist es Unsinn, was er redet. Und ich kenne genug Moslems, die genau das auch sagen. Der redet Quatsch. Wen lade ich dahin ein? Keinen?
So viele wie möglich, ich weiß es nicht. Also das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, gerade in Deutschland. Also was ja versucht wird, mit der Islamkonferenz irgendwie dem beizukommen, aber auch da hat man ja, mit wem spricht man? Und mit welcher Legitimität oder Legitimation sprechen die eigentlich? Weil es auch, also es gibt ja verschiedene Verbände in Deutschland, die irgendwie den türkischen, sunnitischen Islam repräsentieren und so weiter, aber was ist irgendwie mit schiitischen Gruppen oder so? Also das, ja, ist einfach schwierig, weil man kann sich irgendwie offensichtlich nicht auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie einigen, wo irgendwie der Großteil der Muslime sagen würde, okay, wir sagen jetzt, ihr dürft für uns sprechen oder so, weil es einfach, wie gesagt, dieses Konzept halt nicht gibt. Und das macht dann die Partnerwahl zu einer sehr großen Herausforderung.
Wäre das die islamische Reformation? Die Vereinigung unter eine, ich sag mal, eine kanonisierte Auslegung des Koran?
Die gibt es ja schon. Es gibt mehrere kanonisierte Versionen. Das ist halt auch.
Ich meine nicht Version des Koran selbst, sondern Auslegung. Also dass man sagt, so, wir sind jetzt tatsächlich, also im Grunde, dass der Islam sich selbst eine klerikale Struktur irgendwie überhilft.
Aber warum sollte man das tun?
Damit man mit ihm interagieren kann.
Kann man ja auch so. Man darf nur nicht davon ausgehen, dass das absolut und einheitlich zu sehen ist.
Aber es wird in dem Moment problematisch, wo das Grundgesetz mit ihm interagieren will. Also wo du,
klar.
Das ist ja fast nicht lösbar.
Ja, es ist, also mir fällt jetzt so ad hoc auch keine Lösung dazu ein.
Also ich kann mir halt irgendeinen Bischof greifen und sagen, so, das darfst du nicht.
Ja.
Sag das deinen Leuten. Und das ist natürlich jetzt auch sehr naiv und vereinfacht, aber das wird dann funktionieren. Wenn ich das jetzt den nächstbesten Islam schnappe und sage, das darfst du nicht, sag das deinen Leuten, dann sagt er das seinen Leuten, die sitzen in seiner Moschee, aber in der nächsten Moschee sitzen andere.
Genau, und nur weil ich in die eine, ich kann ja auch in eine andere Moschee gehen und jemandem zuhören oder so. Also das ist eigentlich ganz interessant, dass so.
Das ist doch dann aber nicht lösbar. Also dann, im Grunde ist doch dann ein dauerhafter gesellschaftlicher Konflikt programmiert. Oder aber wir müssen eine andere Dialogform finden,
genau,
um diesen Konflikt zu lösen.
Genau, also
hast
quasi
du eine Idee?
Naja, also warte, das Problem ist ja, ob man es als Institutionen anerkennt, ne? Also so mit Rechten auf Steuern und so weiter. Also da stellt es sich als Problem. Wenn man das aber einfach nur sozusagen als Interaktionspartner will, dann geht das auch ohne angesetzte Konferenzen oder sonst was. Also es ist in Deutschland ja so schwierig, weil du halt zum einen du hast die föderale Struktur, dann musst du halt gucken, auf welcher Ebene setzt du an, gehst du in die Gemeinden und so weiter. Also es kann auf jeden Fall meines Erachtens keine irgendwie einfache und schnell zu machende und nicht auf allen Ebenen gleichzeitig stattfindende Antwort geben. Also es ist sehr komplex auf jeden Fall. Lösen kann ich es gerade nicht. Aber auch da müsste man halt gucken, was sagen denn die Angehörigen dieser Religion. Und zwar jetzt nicht irgendwie vielleicht selbsternannte Sprecher oder so, sondern dann irgendwie, dass man tatsächlich versucht, die entweder über Moscheen oder die haben ja auch, also es gibt ja super viele muslimische Vereine zum Beispiel auch, die sich irgendwie in Migrationsarbeit stark machen oder sonst was. Und dass man versucht, da irgendwie so ein weites Spektrum irgendwie zu gewinnen. Aber wie das umzusetzen ist, ist tatsächlich sehr schwierig, glaube ich.
Ich sehe es halt gerade auch nicht. Also eigentlich kannst du nur mit dem Grundgesetz wedeln und sagen, das gilt.
Ja, tut's ja auch. Also sagt er.
Ja, aber du hast halt, es gibt halt so Gleichberechtigungsfragen zum Beispiel. Das ist, es gibt halt Teile des Islams, die zumindest in meiner Wahrnehmung frauenfeindlich sind.
Zum Beispiel?
Oder zumindest nicht Frauen gleichberechtigen.
In welcher Form?
Obwohl, ist es die Religion oder ist es eine Tradition, die dazu führt, dass Frauen hinterherlaufen und also ich habe das Gefühl, also wenn ich so bei meinen Nachbarn gucke oder sowas, dass die Frauen zum Beispiel weniger zu sagen haben als die Männer.
Mhm. In welchen Interaktionsfeldern?
In so ziemlich allen Interaktionsfeldern, in denen ich mit denen zu tun habe, und das ist meistens sowas wie Alltagskram, Dinge, die mit den Wohnungen zu tun haben, Handwerker, die im Haus sind, solche Sachen. Das fällt mir schon sehr stark auf. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass meine muslimischen Nachbarn oder dass meine muslimischen Nachbarinnen nichts zu sagen haben.
Können sie Deutsch?
Teils, teils.
Okay, also dann ist das manchmal einfach nur eine Sprachbarriere teilweise, aber...
Nee, ihre Männer können teilweise auch nicht besser Deutsch als sie selbst. Also da funktioniert es nicht.
Ja, also auch
oder da... Oder ist auch das nur eine Legende, dass der Islam so frauenfeindlich sei?
Ja, das ist auch wieder die Frage, welcher Islam und was meint man mit frauenfeindlich? Also es gibt halt so viele Pauschalitäten, die bei diesem Feld ständig greifen und das Diskutieren darüber sehr viel. Ja, und es ist so schwierig, dagegen anzureden, weil man eigentlich jeden Satz einleiten muss mit kommt drauf an. Zum Beispiel, also angenommen, also die Frage kommt auch ganz oft, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, ich studiere Islamwissenschaft, wie ist denn das mit die Frau im Islam?
Kopftuch.
Oder so. Genau, Kopftuch. Ganz ich kenne reichlich
Muslime, wollte ich gerade sagen, für den Plural, aber das ist, glaube ich, irgendwie klingt das doof. Was ist das?
Muslimat.
Mat.
Genau, also du darfst auch.
Der Plural ist Mat.
Genau, also der arabische weibliche Personenplural ist Art.
Musliminnen?
Also, genau.
Ich kenne reichlich Musliminnen, die halt kein Kopftuch tragen.
Ja.
So, also von daher verfängt das auch nicht. Also das kann ich zum Beispiel nicht der Religion zuordnen, sondern das sortiere ich ganz woanders ein.
Ja.
Die begründen das mit der Religion, also die begründen das mit dem Bedecken der Reize. Das interpretiere ich komplett anders im Übrigen. Mhm. Und ich unterstelle, dass das ein Machtinstrument ist, das innerhalb von Familienstrukturen angewandt wird und sich so tradiert hat. Das ist einfach meine Behauptung. Okay. Aber das ist zum Beispiel was ich der Religion nicht zuordnen kann. Tatsächlich, da habe ich größte Schwierigkeiten.
Könntest du, wenn du wolltest. Also es gibt durchaus, wie gesagt, Reize bedecken auf jeden Fall. Oder zum Beispiel auch, ich habe gerade auch noch ein paar Stellen rausgesucht, falls die Frage auch kommt. Also ich kann da auch ein paar Suren zitieren und so. Aber also wenn du mich tatsächlich so nach Kopftuch und Islam fragen würdest. Ja. Und ich, also würde ich auch auf jeden Fall sagen, okay, es gibt halt diese Traditionslinien, die nicht unbedingt mit einem Glauben zu tun haben muss. Meine ukrainische Uroma hat auch mal ein Kopftuch getragen und das hatte, glaube ich, ja, so. Und das heißt, also das ist so die eine Schiene und dann müsste ich halt gucken, okay, wenn ich wirklich sagen will, was der Islam dazu sagt, müsste ich halt gucken, okay, was steht im Koran? Dann müsste ich gucken, welches Wort meine ich? Ist das wirklich Hijab? Oder ist das ein anderes Wort oder
was
so?
Was heißt dieses Wort?
Das ist sowas wie eine Trennung eigentlich. Das kann sowas wie eine Trennwand sein oder irgendwie ein Vorhang oder so, aber wird mittlerweile halt für Kopftuch auch verwendet. Mhm. Kommt in ganz verschiedenen Kontexten im Koran vor. Also auch sowas wie die Nacht legt den Schleier der Dunkelheit auf den Tag oder sonst was, ja. Also so, das heißt, ich gucke mir dann das Wort an und dann überlege ich mir, okay, ich könnte auch nochmal nach Kleidung suchen, wie kommt das da vor? Und wenn ich da nichts Schlüssiges finde, dann versuche ich halt durch die Sunna, also die Hadith-Sammlung, dann irgendwie zu gucken, was hat denn der Prophet dazu gesagt? Auch da müsste ich erstmal gucken, okay, nach welche Hadith-Sammlung nehme ich denn? Es gibt 6 kanonische, aber ich könnte auch noch die 10 anderen nehmen oder so. Und nach welchem Wort suche ich da? Und dann, wenn ich dann irgendwie meine 300 Stellen gefunden habe, in denen bestimmte Sachen stehen, die vielleicht nicht unbedingt eindeutig sind, muss ich erstmal gucken, okay.
Fange ich an jeder einzelnen Stelle zu bewerten.
Na, erstmal zu interpretieren. Verstehe ich sie denn richtig?
Ja, okay.
Und dann kann es ja sein, dass da vielleicht sowas Ähnliches, also sowas steht wie Tuch oder so, aber meint das wirklich Kopftuch? Und dann müsste ich mich fragen, okay, welches Rechtsprinzip wende ich jetzt an, um das zu interpretieren? Darf ich einen Analogieschluss machen? Oder ziehe ich auch noch die Aussagen der Prophetengefährten der Sahaba an oder nicht? Und je nachdem, wie ich dann damit umgehe, mit den Quellen und der Interpretation dessen, vollführe ich sozusagen einen Deduktionsakt, der diesen Rechtsschulen obliegt sozusagen. Aber
letztendlich ist es nur individuell eigentlich zu beantworten. Und ich kann mir natürlich noch Hilfe von jemandem suchen, der gelehrter ist, ich als Gelehrter ansehe als mich selbst.
Genau.
Aber letztendlich ist es meine Entscheidung. Also ich kann sagen, wenn wir beim Kopftuch bleiben, das, ich begründe das jetzt religiös oder ich begründe es nicht religiös und die Entscheidung liegt ausschließlich bei mir letztendlich.
Im Endeffekt ja.
Das ist ja entsetzlich.
Wieso?
Weil wir als Gesellschaft oder als nicht-muslimische Gesellschaft, zumindest auch wieder in meiner Wahrnehmung, seit Jahrzehnten versuchen, mit dem Moslem zu reden, den es aber nicht gibt, den wir uns aber einbilden, weil es den Christen gibt. Zumindest gibt es den besser abgrenzbar als den Moslem.
Ja,
wir haben da eine Struktur dahinter. Wir können uns den Bischof krallen und sagen, das darfst du und das darfst du
ja,
nicht.
Ja gut, aber nur weil du einen Bischof krallen darfst, würdest du ja auch nicht sagen, dass jeder das Schäfchen seiner Gemeinde dem in allem folgt, oder?
Es ist ja doch insofern aber als... Also wenn irgendwo mal wieder, weiß ich nicht, die USA im Namen Gottes irgendwo Bomben werfen, verlangen wir nicht von der Kirche, dass sie sich davon distanziert im Namen Gottes oder im Namen des Christentums. Mhm. Wir verlangen es aber von dem Islam. Mhm. Und das können wir lange verlangen, weil es gibt da niemanden, der sich distanzieren könnte. Also klar, wir können jetzt, ich kann jetzt nebenan bei Serdar Klingen gehen und sagen, hier, hör mal, kannst du dich gerade mal distanzieren, ich brauche das jetzt mal.
Ja, genau. Ja?
Dann lacht er mich aus und gießt mir ein Bier ein. So, ja? Was ja eindeutig Haram ist. Aber wenn man will. Das meine ich, also es ist eigentlich ist es nicht lösbar. Das heißt, wir müssen tatsächlich, also im Grunde können wir einfach mal aufhören, einen religiösen Dialog führen zu wollen, der so funktioniert, wie wir gewöhnt sind, dass er funktioniert, sondern müssten uns einfach mal überlegen, wie wir den anders führen.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist ein strukturelles Problem. Also klar, also wenn du sagst, okay, ihr müsst nach meinen Regeln spielen, tun sie nicht, oder dann seid ihr doof, dann finde ich halt keinen zum Reden, okay.
Ja.
Aber dann müsste man vielleicht mal überdenken, ob die eigenen Regeln dann überhaupt noch anwendbar sind oder nicht.
Ich müsste also die islamische Welt eigentlich fragen. Ich müsste eigentlich einen großen Lautsprecher aufstellen und sagen, wir würden gerne mit euch reden. Mhm. Sagt uns mal, wie wir das am besten machen können. Aber es ist halt.
Also blöd. Du kriegst auch 1000 Antworten. Also ich meine, du hast
ja. Na gut, daraus kann man aber welche, das kann man dann wieder, und ich könnte mir vorstellen, dass der Islam dazu durchaus in der Lage ist, sowas demokratisch zu organisieren, weil der organisiert sich ja auch seine Prediger demokratisch.
Ja, auch da, ich würde vorsichtig sein mit dem Ausdruck, der Islam kann das. Also gerade, also es ist halt kein, also, oder so wie ich es auf jeden Fall verstanden habe, es kann auch sein, dass, weiß nicht, Leute mir widersprechen würden.
Natürlich, es wird dann Kommentare geben unter dieser Sendung und da werden wir dann sehr viel draus lernen.
Aber ja, also so wie ich es gelernt habe, ist es einfach zu heterogen, als dass ich tatsächlich von dem Islam als Einheit sprechen könnte. Und ja, und dementsprechend ist das so, okay, dann stellst du besagte Lautsprecher in Marokko auf und in Indonesien und wen fragst du dann? Also du hast natürlich auch Gelehrte, also die dann Rechtsgelehrte zum Beispiel sind oder halt Imame oder Muftis, die halt Rechtsgutachten ausgeben können. Und was, wenn die einander widersprechen oder vielleicht irgendwie, dann merkt man so, okay, dann haben wir 13 Gruppen oder so. Und
dann haben wir immerhin 13 Gruppen und nicht eine Milliarde Individuen.
Ja,
also. Und diese 13 Gruppen, die können dann ja untereinander auch nochmal klarkommen. Und es emergiert ja immer irgendwas. Und wenn du 13 Gruppen hast oder 13 Gelehrte hast, die sich in Jahren die Köpfe einschlagen, dann kommt ja eventuell doch zumindest eine Durchschnittshaltung dabei rum oder so. Aber es ist ganz interessant. Ich habe das noch nie wirklich so bedacht, dass wir haben es halt mit einer anderen Gesellschaftsordnung zu tun. Eigentlich ist es eine ganz komplett eine Parallelgesellschaft oder eine andere Gesellschaft zu unserer, also die oder?
Naja, also
andererseits sind so viele Moslems in der Lage, in unserer Gesellschaft zu existieren, ohne ständig, also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass die ich kenne, irgendeinen Leidensdruck empfinden würden, außer dass deren Moscheen, aber das ist auch so ein Leidensdruck, den ich selbst empfinde.
Was denn?
Es ist mir sehr unangenehm, wohin wir die Moscheen verbannen.
Okay.
Ich mag das nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Also ich bin weit davon entfernt. Also ich bin wirklich sehr religionsfrei. Das ist so ein Konzept, das erschließt sich mir noch nicht mehr. Ich kann das nur fasziniert zur Kenntnis nehmen. Aber ich finde halt, man muss den Menschen ihre Götter lassen und man darf sie vor allen Dingen nicht ins Industriegebiet verbannen. Also ich finde so diese, also ich habe schon einige Moscheen betreten und das waren immer irgendwie so in Hinterhöfen, irgendwelche Räume in Hinterhöfen, und ich glaube nicht, dass das angemessen ist. Das ist so ein, das würde ich als Leidensdruck da sehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie dass es ein Problem ist, sich als Moslem in einer westlichen, freiheitlichen Gesellschaft zu orientieren.
Nee, also auch da kommt es sehr stark darauf an, was für ein Muslim und woher und mit welcher irgendwie Kultur aufgewachsen und so weiter. Aber warum auch? Also ich meine, du brauchst im Endeffekt, also eine Moschee
ist... Das ist das Nächste, wo ich auch die ganze Zeit mit dem Hinterkopf drüber nachdenke. Warum eigentlich? Warum problematisiere ich das?
Ja, weil, also das ist halt auch
warum
das Interessante.
Warum problematisiere ich das überhaupt? Warum problematisieren wir das überhaupt als Gesellschaft?
Na, weil, also...
Weil es fremd ist?
Ja, das schon mal, auf jeden Fall. Aber weil, also gerade, ich meine, dieses Bedürfnis nach Einheitsschaffung, so wie du das gemeint hast, so, dann hat man halt mal einen Konsens und Und das ist halt aber auch dieses Bedürfnis zeigt ja eigentlich eine bestimmte Denkstruktur, die bei uns halt so drin ist irgendwie und die wir als normativ irgendwie, als ein ganz normal, selbstverständlich erachten, die aber vielleicht völlig fremd in anderen Kulturen ist. Und damit umzugehen, ist natürlich super schwierig, weil das halt voll die Systemproblematik dann auf einmal ist. Also so, oh Gott, der Faktor funktioniert da irgendwie nicht. Und wie machen wir das dann, ohne dass unser System dadurch irgendwie in Mitleidenschaft gerät oder sonst was. Aber
was es ja eigentlich gar nicht wird, weil es ist halt scheißegal, ob jetzt meine Nachbarin mit Kopftuch rumläuft oder nicht. Außer wenn mir das Kopftuch nicht gefällt, weil ich das Muster nicht mag.
Genau, das ist dann Ästhetik. Aber
Eben. Es ist eine ästhetische Frage, die wir versuchen politisch zu lösen. Ne?
Teilweise. Ja, eine nicht nur ästhetisch, aber gut, dass die Probleme ergeben sich dann natürlich, oder die Problematisierung sind dann natürlich an so Dingen wie Religionsunterricht oder was ist mit Gebetszeiten, Gebetsräume und so weiter, also wie ist das mit, was weiß ich, Schülern, die, ne, also so, das ist halt gerade.
Ist da nicht der Koran sogar recht eindeutig, was Gebete angeht? Du sollst 5-mal am Tag, wenn du kannst.
Ja, aber dann guckst du in die Sunna und dann siehst du nochmal 30.000 andere. Also ja, aber dann ist halt auch immer wieder die Frage, wie legt man es aus oder wie hat man es gelernt, dass man es auszulegen hat und so weiter. Und also ich glaube, dass sozusagen da, wo so quasi Systemreibungen entstehen in gerade Einrichtungen irgendwie öffentlichen Rechts oder so, dadurch entsteht dann die Problematisierung, weil man dann tatsächlich ein Problem oder ein Sachverhalt hat, den man in irgendeiner Form lösen muss.
Und die Reibung entsteht ja eher dadurch, dass wir das mit der Trennung von Religion und Staat nicht auf die Reihe bekommen. Weil wenn wir das als vermeintlich liberale Gesellschaft vernünftig regeln würden, dann gäbe es diese Reibung mit den Muslimen auch nicht. Dann gäbe es nämlich, dann wäre es entweder wäre religiöse Symbolik in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen durchgehend erlaubt, oder sie wäre komplett verboten und dann gäbe es da auch überhaupt keinen Verhandlungsspielraum. Ja, letztendlich sind wir das Problem und nicht die Moslems an der Stelle. Weil die sagen nur, Moment mal, wenn es Religionsfreiheit gibt, also nämlich, wenn die Missinterpretation ist ja oft, Religionsfreiheit bedeutet ja nicht, dass der Staat von Religion frei bleibt, sondern das bedeutet, dass die Religion vom Staat frei bleibt. Und klar würde ich dann auch sagen, wenn ihr das anbietet, dann will ich das jetzt aber auch haben.
Ja, also es ist ja auch oft gar kein
Widerspruch. Und wir trauen uns halt nicht, den Nonnen die Kutten auszuziehen.
Genau.
Ja? Und solange wir uns das nicht trauen, finde ich jedenfalls, dürfen wir den Moslems auch nicht die Kopftücher abnehmen.
Ja, das sollte man sowieso nicht tun. Also das.
In einer anderen Diskussion würde ich das gerne tun.
Okay.
Wie gesagt, ich habe das auch wirklich aus meiner Alltagserfahrung, das Gefühl, als wäre das ein Machtinstrument, ein innerfamiliäres Machtinstrument, das da gelegentlich in übertriebener Weise, nicht in übertriebener Weise, aber so tatsächlich so, es gab mal so einen türkischen, wie hieß denn denn? Ich weiß nicht mehr, so einen türkischen Kabarettisten, der sagte, ich habe überhaupt kein Problem, ich sag meiner Tochter, du trägst das Kopftuch freiwillig. Das ist
zugespitzt.
Da würde ich diskutieren wollen, aber das hat ja wieder mit der Religion wenig zu tun.
Naja, nicht unbedingt. Also auch da komplex.
Ah, Mann.
Also tut mir leid, ich kann leider keine pauschalen Aussagen bieten, aber das ist aber auch das, was ich halt. Ich finde, das ist eine ganz große Herausforderung und das macht das ja auch so spannend, dass man also du kannst nicht einheitlich und das einzig Wahre oder so. Es gibt jetzt die Wahrheit TM und so hat das zu sein, sondern du musst halt ganz stark differenzieren, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Familien gibt, in denen irgendwie die Behandlung von Frauen nicht als irgendwie Machtinstrument benutzt wird, aber es gibt durchaus sehr emanzipierte muslimische Frauen, die das Kopftuch tragen wollen und trotzdem, also was heißt trotzdem, das wäre jetzt auch doof gesagt, aber die höchsten Bildungsgrade erlangen und erfolgreich sind und Familien haben und so weiter. Also das ist die Wahrnehmung, dass es ein Widerspruch zu sein hat, ist halt auch sehr kurz gegriffen.
Ja.
Also, Ja, man darf halt nicht pauschalisieren. Ich weiß, dass das sehr schnell passieren kann. Oder
dazu ist das Gehirn da. Das ist halt das Problem. Das Gehirn ist so strukturiert, Pauschalurteile zu fällen.
Ja, aber dann darf man sich irgendwie nicht auf die Fahnen schreiben, total intellektuell und aufgeklärt und sonst was zu sein. Ja. Also dann ist man eigentlich sozusagen ja auch in der Pflicht, halt zu sagen, okay, da ist etwas, das verstehe ich nicht. Dann versuche ich das mal zu tun. Und zwar, indem ich vielleicht auch einfach mal die Menschen frage und so. Also und zwar nicht im Sinne von rechtfertige dich, sondern erklär mir das doch mal oder ich lese mir halt Sachen durch, wie ich dann in mein Studium tue oder so und habe dann sozusagen einen theoretischen Zugang dazu, aber dann gibt es natürlich den gelebten Zugang, der nicht unbedingt mit den theoretischen Quellen oder so deckungsgleich zu sein hat und das ist dann, also weißt du, jetzt haben wir dann irgendwie, okay, ich habe die Tradition, ich habe irgendwie die mündliche Tradition, ich habe die schriftliche und dann habe ich das Gelebte und die Interpretation des Schriftlichen im Gelebten und dann habe ich halt noch die Staaten innerhalb derer das dann praktiziert wird oder weißt du, also,
das ist ein Fass ohne Boden, letztlich.
Das ist ein Universum für sich.
Ja, genau. Aber wo, also als du dann dein Studium gemacht hast, in welchen Teil des Universums hast du dir genauer angeguckt? Weil irgendwo musst du ja dann mal sagen, so bis hierhin gucke ich, sonst werde ich wahnsinnig.
Ja, also das Ding ist, ich kann tatsächlich auch nicht zu allem, was du mich fragen kannst, was mit dem Islam oder den arabischen, iranischen Kulturen oder sonst was zu tun hat, beantworten, weil das halt einfach viel zu viel ist. Also du hast in allen, also ich hatte ja im Bachelorstudium habe ich Politikwissenschaft gemacht und arabisch-islamische Kultur in Münster und da ist das wie in vielen Bachelorstudiengängen.
Ich dachte, die gibt's nicht, die Kultur.
Ja, das ist auch ein Fass ohne Boden. Okay. Ja. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, ungefähr 20 Standorte, an denen man so das Fach ungefähr studieren kann, was aber immer ganz unterschiedliche Bezeichnungen der Institute trägt. Also wir haben mal ein orientalisches Seminar, ganz problematisch. Dann haben wir Institut für Islamwissenschaft. Dann haben wir in Münster das Institut für Islamwissenschaft und Arabistik. Und in Berlin sind sie getrennt. Oder dann hat man irgendwie Nahoststudien und sonst was. Also die Namensvielfalt allein ist schon ein Thema für sich. Und natürlich.
Und es ist wahrscheinlich jedes Mal derselbe Kategoriefehler, den ich die ganze Zeit auch schon mache, dass ich sage, das ist eine Vereinheitlichung.
Genau, also natürlich ist es so, okay, irgendwas Ähnliches studiere ich ja schon, sonst würde, also quasi, ich gucke mir einen bestimmten Raum, eine bestimmte oder bestimmte kulturelle, religiöse, wirtschaftspolitische Konstanten an und versuche mir einen Reim drauf zu machen, mithilfe der schriftlichen Quellen, die ich da habe oder Architektur oder sonst welche Überbleibsel sozusagen aus der Zeit. Und was man halt in den meisten Studiengängen erstmal am Anfang macht, ist auf jeden Fall Geschichte. Also, dass man erstmal anfängt bei Muhammad, dann lernt man halt irgendwie, okay, wie hat sich diese Ausbreitungswellen, dann die Dynastien, kommt oft nur maximal bis zum Osmanischen Reich, weil es halt einfach so vielschichtig und super spannend auch ist. Dann hatten wir zum Beispiel arabische Literatur, also sowohl altarabische Gedichte als auch moderne Literatur, dann Theologie ein bisschen. Das hatte ich leider im dritten Semester oder so. Ich habe fast gar nichts verstanden. Also und dann islamisches Recht natürlich noch. Und also das sind so die Felder, in denen man sich bewegt. Aber die was man dann im Endeffekt studiert, ist halt ganz stark abhängig davon, welche Professuren da sind, welche Schwerpunkte gebildet werden. Und also das habe ich auf jeden Fall übersichtshalber gelernt. Ich hatte zum Beispiel meine Bachelorarbeit war über einen Roman aus den 80er Jahren einer libanesischen Autorin und habe dann aber zum Beispiel im Masterstudium dann ganz viel zum Koran gehabt. Das war auch super spannend. Kann ich auch ganz viele Literaturempfehlungen machen übrigens. Und
gibt's dann in den Shownotes. Schick's mir als Mail.
Genau. Dann noch sowas. Das war ein super spannendes Seminar Bioethik und islamisches Recht. Also so moderne Problematiken und der Versuch, das irgendwie mit dem islamischen Recht halt irgendwie halbwegs zugänglich zu machen. Dann auch sowas wie Staats, also wie gehen moderne arabische Staaten mit Religion um? Also in was für einer Form von Kooperation oder was auch immer sind sie? Also sowas.
Ist das du bist Historikerin
geworden im Grunde Endeffekt, dann, ja.
Ist es, also wenn ich mir die islamische Welt anschaue, ist sie strukturell gefühlt Jahrhunderte rückständig teilweise, also in der technologischen Entwicklung beispielsweise, Alphabetisierung, Lebenserwartung, Säuglingssterblichkeit, diese ganzen Kennzahlen, die eine, wie nennt man es denn, die Zivilisation eigentlich ausmachen.
Oh ja, Schlagworte.
Lässt sich das irgendwie begründen, eventuell historisch? Also wie kommt das?
Okay, also erstmal.
Also klar, der bellizistisch-politische Islam sagt natürlich, das ist alles der Westen schuld. Das stimmt bis zum gewissen Grade sicherlich auch, weil unsere Kolonialgeschichte da kein Ruhmesblatt ist.
Ein bisschen, ja.
Aber das kann es doch alleine nicht sein. Das würde ich gerne verstehen. Wie kommt das, dass diese beiden Gesellschaften sich so unterschiedlich entwickelt haben?
Diese beiden Gesellschaften. Das ist auch, also ich tue mich sehr schwer mit so Begriffen wie rückständig oder Zivilisationsbegriffe, ja, weil das halt so eine lineare Entwicklung der Welt unterstellt, im Sinne von, wir streben alle hin, ja, zu der Entwicklung und wir, der Westen, sind schon da und die anderen sind so ein bisschen...
Ja, natürlich, das bilden wir uns ein.
Das ist super schwierig. Also auch da bitte, so weit es geht, differenzieren, im Sinne von, okay, von welchem Land sprechen wir jetzt? Teil welcher Kolonie waren sie? Also es gab ja irgendwie, ja, französische Kolonien, englische, italienische, was
Spanisch,
auch immer.
Portugal, ja.
Ja, also so, was weiß ich, zum Beispiel Algerien galt als Teil Frankreichs, also irgendwie als 16. oder 17. Arrondissement, ja, mhm, und das wurde halt auch so behandelt. Mein algerischer Dozent hat erzählt, dass er, wie er da so als arabisch aussehender irgendwie mit dunklen Haaren und dunkler Haut irgendwie im Unterricht saß und ihm wurde gesagt, ja, du bist Franzose, du kommst hier von den Blonden sonst was ab, und da guckt sie an und dachte, aha, okay, alles klar. Und quasi, also das wurde dann sozusagen als vollwertiger Teil Frankreichs behandelt, und das heißt dann, wenn man da vielleicht auf die Wirtschaft guckt oder so, werden die Zahlen ganz andere sein, als wenn das irgendwie in englischem Protektorat oder war das eine Kolonie oder so weiter. Mhm. Also das ist halt, es ist ganz schwierig dann irgendwie zu sagen, also ja klar, da gibt's, also wirtschaftlich gesehen oder auch was weiß ich, soziale Sicherungssysteme angeht oder so, gibt es die halt nicht oder gibt es nicht die Mittel, die Ressourcen dazu. Was aber auch ganz unterschiedliche Gründe haben kann. Wenn ich jetzt irgendwie 80% meines Öls exportiere oder so, dann habe ich vielleicht nicht mehr so furchtbar viel, um meine eigene Bevölkerung zu... Also das kommt, also von welchem Land sprichst du? So. oder was weiß ich, okay, die Ukraine, warum ist die so arm? Also
Ich weiß nicht, was die dominierende Religion in der Ukraine ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass das, was man Rückständigkeit nennt, wo du Luft durch die Zähne einziehst, dass das irgendwie mit dem Islam korreliert.
Nee.
Nein?
Also es wird gerne so vermittelt. Oder
so sieht es aus. Also ich bin halt auch nur, so ein Typ, der Fernsehen guckt.
Ja. Ja? Aber es
sieht
ist
halt
auch
so
lustig
aus.
Irgendwie,
also weil Da wo wenig Alphabetisierung, wenig medizinische Versorgung, wenn ich diese Kennzahlen, die ich als wirklich auch als erstrebenswerten Fortschritt ansehe, wenn ich die anwende, habe ich das Gefühl, dass immer da, wo es den Menschen am schlechtesten geht, sie Moslems sind.
Ja,
ich lasse mich da gerne belehren, aber so sieht das für mich aus.
Ja, oder so wird das gerne konstruiert. Also das ist halt tatsächlich das Problem, so was Interpretationen angeht. Also, oder ich schaffe eine Kausalkette zwischen Faktoren, die eventuell nichts miteinander zu tun haben oder nur in begrenztem Maß oder so. Also ich weiß nicht, also für mich ist das so absurd, wie wenn ich sagen würde, keine Ahnung, hey, in Südamerika haben die alle schwarze Haare und es gibt da so ganz viel irgendwie Drogen und so. Das muss auf jeden Fall zusammenhängen. Also ich meine, okay, natürlich ist jetzt eine Religion und schwarze Haare nicht ungefähr vergleichbar, aber okay, du hast also eine Religion, die vielleicht in sehr unterschiedlichen Ausprägungen in einer bestimmten Region ist. Und wie sollte sie sich auf die Annahme oder Ablehnung bestimmter, was weiß ich, wirtschaftlicher Technologien oder so auswirken? Also warum sollte das zusammenhängen?
Das gibt's auch im Christentum, wenn du dir die Amish anguckst, die machen genau das.
Ja, aber von denen gibt's wie viele auf wie viele Christen? Und
ja klar, das sind sehr wenige. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rückständigkeit unabhängig von der Religion ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn ich mir gleichzeitig angucke, also die Länder, in denen es, also medizinische Versorgung und so weiter, die Länder, in denen diese Kennzahlen wünschenswerter sind, sag ich mal, das sind keine islamischen Länder. Das sind halt Länder, in denen das Christentum den Ton angegeben hat. Und das, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nichts miteinander zu tun hat.
Was unter anderem daran liegt, dass es so einen bestimmten Narrativ gibt, so von wegen,
Das kann natürlich sein, aber ich,
also
wie gesagt, also korrigier mein Gehirn.
Naja, also anders, auch wieder. Ich versuche mal, angenommen, ich will gucken, was sagte der Islam zu Technologie oder Entwicklungen, wie auch immer man sie greifen mag oder so. Und dann müsste ich mal wieder meine Quellen konsultieren, versuchen sie zu interpretieren und würde dann auf wahrscheinlich 30 Ergebnisse kommen oder so. Und unter anderem ist halt aber zum Beispiel auf jeden Fall der das Streben nach Wissen oder Wissenschaft oder so, auf jeden Fall nichts, was irgendwie im Koran als böse gilt oder so. Ja, und
das unterstelle ich auch gar nicht.
Nein, nein, aber quasi, wie, also das ist sozusagen, es gibt auf jeden Fall Richtungen, wie zum Beispiel die Salafisten oder die Wahhabiyya oder so, die dann irgendwie sagen, wir müssen zu denen so back to the roots und die Religion wurde missverstanden und wir müssen jetzt alles machen wie die früher und so. Okay, ist aber auch wieder die Frage, wie genau meinen sie das? Wie soll das ausgewirkt werden? Also heißt das, wir dürfen keine Technologien benutzen und so weiter. Aber das ist halt irgendwie so ein Bruchteil von einer riesigen Gemeinschaft, die so heterogen ist, wie sie nur irgendwie vorstellbar ist. Und ja, das ist ein Extrembeispiel. Und was ist mit dem Rest? Also die, ich kann mir nicht vorstellen, dass, was weiß ich, wenn die, so, welches Land nehmen wir denn mal? Also ich
meinetwegen, gerne. Keine Ahnung, was weiß ich, Libanon.
Okay, was ist denn da rückständig?
Na, die haben sich zusammengeschossen.
Warum haben sie sich zusammengeschossen?
Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist auch, was begünstigt da was? Ne? Begünstigt die Religion die Rückständigkeit oder begünstigt die Rückständigkeit die Annahme einer bestimmten Religion? Wäre ja auch nochmal möglich.
Ja, ich lasse mal den Begriff Rückständigkeit so stehen. Ja, also kann auch, klar. Also ich meine, natürlich, wenn es dir irgendwie wirtschaftlich schlecht geht und du irgendwie eine Gemeinschaft findest, die dir Halt gibt und vielleicht auch irgendwie Unterstützung in Form, wie deine Familie sie dir nicht geben kann, ja klar. Also das kann durchaus irgendwie ein Faktor sein, aber halt einer. Weißt du, also okay, ja, Libanon ist halt schwierig, da gibt es sehr viele verschiedene
religiöse politische Gruppen. Nahost ist, glaube ich, sowieso die denkbar schlechteste Idee, weil die sich seit Jahrzehnten die Köpfe einschlagen gegenseitig und da geht's, glaube ich, nicht ausschließlich um Religion, sagen wir mal so.
Ja, es ist sehr viel politisch.
Ja, 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 ja.
Nehmen wir mal an. Also ich, verstehst du, ich kann jetzt kein, also ich kann wie meinst du, ich soll den Kopf verändern? Oder also ja. Das kann ich nur insofern, als dass wir jetzt mal versuchen, das aufzudröseln, weil das nämlich das Einzige meines Erachtens ist, was man wirklich irgendwie machen kann, um damit umzugehen und zwar gucken, was genau meinst du eigentlich damit? Okay, von welchem Land sprechen wir jetzt mal?
Weiß ich nicht, reden wir mal vom Iran. Das ist doch vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Der Iran war ein modernes Land.
Was verstehst du unter modern?
Da sind die Frauen ohne Kopftuch rumgelaufen.
Okay.
Nein, das war halt westlich orientiert, zumindest unter dem Schah damals noch.
Ja.
Dann gab es da die Revolution, die islamische Revolution unter Khomeini. Und alles, was man jetzt noch aus dem Iran hört, oder das meiste, was man jetzt noch aus dem Iran hört, ist, dass da eine Religionspolizei unterwegs ist, die Leuten aufs Maul haut, wenn sie der Meinung ist, dass sie sich gerade unislamisch verhalten. Das bezeichne ich als rückständig, denn das ist, auch das ist natürlich wieder ein westlicher Blick, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derartige Einschränkung von Freiheit ein zivilisatorischer Schritt nach vorne ist, sagen wir mal so.
Ja, auch hier wieder geradlinige Entwicklungsstufen und so. Na, schau mal, also okay, ich war noch nie im Iran. Ich habe aber einen ganz tollen Freund, der gerade sein zweites Jahr dort verbracht hat. Und das Problem so ein bisschen, wenn wir an, oder wenn ich so Nachrichten höre oder so, oder Fragen gestellt bekomme, ist, dass man oft vergisst, dass Menschen ja auch nicht irgendwie in so ganz klaren Strukturen leben oder so. Also du machst ja nicht jeden Tag nur das einzig Richtige und am nächsten Tag machst du das einzig Falsche oder so. Also quasi, es gibt immer so sehr schwammige Grenzen zwischen dem, was machbar ist, was irgendwie zulässig ist oder so. Du gehst auch schon mal bei Rot über die Straße, auch wenn es eigentlich irgendwie nicht so wirklich erlaubt ist und so, ja. Und genauso ist das eigentlich, okay, ja klar, es gibt ja diese Institution der Religionspolizei und die greifen dann irgendwie schon mal ein und so. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen gibt es durchaus Spielräume. Man muss halt nur sozusagen die Spielregeln genug verstehen, um dann zu wissen, hey, dann kann ich auch mal irgendwie eine Party machen mit, auch mal mit irgendwie selbstgebrautem Alkohol oder so, muss aber nicht und ja, also es ist halt nicht absolut zu sehen.
Ich sollte also den Iranern nicht unterstellen, dass sie das nicht so wollen, wie es gerade ist? Ich sollte also immer davon ausgehen, dass die das genauso haben wollen.
Ach so,
wie es ist.
Kannst du allen Deutschen unterstellen, dass sie...
Das tue ich. Tatsächlich, ich unterstelle den Deutschen, dass sie wollen, dass es in Deutschland ist, wie es ist.
Allen?
Allen.
Immer?
Immer.
Okay.
Tatsächlich.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Und wenn es dir nicht passt, wie es ist, dann hast du nicht genug dafür getan, dass es sich ändert. Ich glaube, dass Demokratie so funktioniert.
Ja, das ist ja...
Darum gestatte ich mir, diesen Vorwurf zu machen, allen Deutschen immer.
Das ist schon arg pauschal.
Ja, das ist schon sehr pauschal, ja. Aber ich glaube, anders geht's auch nicht. Du musst, glaube ich, solche Dinge so zuspitzen, um überhaupt in Bewegung dich setzen zu können.
Ist die Frage, in welche Richtung du damit gehst.
Das ist mir dann erstmal egal.
Ach so, okay.
Das ist mir dann erstmal egal. Aber ich denke, dass wir, ich bin halt in der Bundesrepublik aufgewachsen, also ich kann halt wirklich nur dieses Verständnis von Demokratie mir aneignen. Und so gucke ich halt auch auf die Welt. Und darum denke ich auch, okay, wenn es im Iran so schlimm ist, wie es sich mir darstellt, dass es das ist, dann müssten die ja eigentlich alle aufstehen. Und Abhilfe schaffen. Tun sie aber nicht. Darum muss ich davon ausgehen, dass sie das so haben wollen.
Oh, das finde ich aber ganz schwierig. Also erstens, wenn wir das jetzt mal bei Deutschland lassen oder so. Okay, dann hast du angenommen, du bist gegen etwas, was jetzt ist und fängst an, dich dagegen mit, was weiß ich, Bürgerbewegung oder sonst was einzusetzen. Aber die Frage ist, was kommt dann im Endeffekt an? Also was ist sozusagen die Wahrnehmung dessen, was getan wurde, und geht nicht ganz viel von Initiativen und Bemühungen und so, geht das nicht unter?
Ja,
womit ich nicht sagen will.
Das schleift sich ab zumindest, ja.
So, also das heißt, was ist sichtbar und was ist tatsächlich da, ist garantiert, also meines Erachtens, nicht deckungsgleich und deswegen auch nicht so pauschal sagbar. Und damit will ich nicht sagen, dass eigentlich ganz viele geheime Organisationen im Iran sitzen und dann irgendwie den Umschuss planen oder so, sondern dass nur, weil, also quasi die, wie ich das auch in den Nachrichten irgendwie miterlebe, ist so, dass man eigentlich denken muss, ich lande im Iran und dann fängt die Unterdrückung sofort an und du bist erstmal geschlagen, einfach nur, weil du kein Muslim bist oder so, was halt völliger Schwachsinn ist.
Ja, in Indonesien übrigens ähnlich. In Indonesien landest du und überall hängen Schilder, die dir die Todesstrafe androhen. Und das Erste, was du abends am Strand machst, ist eine Tüte rauchen. Also, ja.
Ne? Also, so, das heißt, also, nur weil etwas irgendwie gesetzlich oder in irgendeiner Form vorgeschrieben ist, ist natürlich die Frage, ist das auch gelebt? Und das ist ja nicht immer einfach der Fall.
Und die Geschichte der Religionspolizei erzählt sich natürlich viel spektakulärer.
Richtig, und einfacher vor allem. Das ist halt das Problem. Ja. Es ist einfacher. Und dadurch ist es halt so viel besser irgendwie zu verkaufen. Und der Witz ist nur mal so eine persönliche Anekdote: Iran und Rückständigkeit und so, ja. Ich als Historikerin werde auch für meine Promotion ganz viel Manuskriptarbeit leisten müssen. Und in Deutschland ist es momentan noch so, dass sehr viele Manuskripte also digitalisiert werden. Du kommst aber sehr schwierig dran und es ist super teuer und so weiter. Im Iran haben die alle Manuskripte in allen Bibliotheken oder, keine Ahnung, 95% sind digital vorhanden. Das heißt, du gehst dann hin und kaufst dir dann PDFs, wenn sie sie dir geben und so, oder schenken oder weiß der Geier und so, ja. Also so rein technisch ist, also nur auf diesem Winzgebiet, würde ich jetzt in dieser Gradlinigkeitsdebatte sagen, okay, da wäre vielleicht ein Anhaltspunkt, wo man hingucken kann.
Ist das, was mich jetzt gerade treibt oder was dich gerade die Luft durch die Zähne einziehen lässt, immer wenn ich was sage, ist das ein Medienversagen oder ist das ein Rezeptionsversagen? Habe ich verkackt oder haben die Medien verkackt? Liefern die mir ein falsches Bild oder bin
ich... Du als Teil der Medien? Nein.
Ja, natürlich.
Naja, also...
Ich kann ja auch nur weiter erzählen, was ich erzählt kriege.
Also sagen wir es mal so, so wie ich den Eindruck habe, ist das ein strukturelles Problem, weil viele Medien auf Nachrichten aufbauen, im Sinne von, was passiert, und dann sind halt schlimme Dinge, die passieren, werden berichtet.
If it bleeds, it leads. Ja.
Genau, und das ist halt, deswegen dachte ich halt so, hey, ein Podcast wäre eine gute Möglichkeit, da vielleicht mal so ein bisschen das zu umgehen, indem man halt auch einfach mal so über Dinge spricht, die einfach nicht Raum bekommen, weil sie nicht spektakulär genug sind. Also niemand würde irgendwie berichten von, hey, heute ist im Iran nichts passiert und 30 Manuskripte wurden digitalisiert oder so. Ja, interessiert kein Menschen leider so. Aber, und da ist dann sozusagen...
Das passt natürlich auch nicht zu unserem Narrativ.
Genau.
zu sagen, also wir kriegen die Digitalisierung unserer Bibliotheken nicht auf die Reihe, obwohl wir hier die Zivilisation sind.
Und TM,
die,
ja.
Und die Kameltreiber da hinten.
Genau, ne? Ja.
Das ist halt, ja, das ist halt schwierig. Also in dem Moment, wo wir sagen, naja, die sind nun mal im wissenschaftlichen Betrieb oder im Dokumentationsbetrieb ihrer Wissenschaften, sind die halt einfach mal 10 Jahre voraus.
Ja, oder auch so
das zum Beispiel. Würde das würde uns natürlich auch erschüttern.
Ja,
das können wir uns
also
nicht gestatten.
Wie gesagt, ich sage jetzt natürlich nicht, dass alle deutschen Forschungsbibliotheken
natürlich
so sind.
Natürlich sagst du das, ich hör mal auf, wir spitzen hier zu, das muss
nein,
man, sonst
ich
kann man über Dinge
nicht,
nicht so gut
das
reden.
Das kann ich nicht machen als Wissenschaftlerin, das geht nicht. Das Problem ist dann aber auch zum Beispiel so eine Arroganz, die damit einhergeht, von wegen, ja, die rückständigen Moslems, sag ich jetzt mal so.
Ja, sehr, ja die islamische Welt, ne? Alles genau. Analphabeten und sterben
was,
alle
was
mit
was weißt du über die Geschichte dieses Raumes?
Nix.
Von mir hast du jetzt ein bisschen was erfahren.
Ja,
aber ist
ja
so.
Nichts Besonderes.
Genau. Aber du kannst ganz viel über, was weiß ich, Karl den Großen und irgendwie das Deutsche Reich und so erzählen. Wenn du, also auch wiederum nicht meine eigenen Erfahrungen, sondern die meines Kommilitonen, als er dann irgendwie
Bach,
mit...
Bach ist klassische Musik. Aus der gleichen Epoche aus dem islamischen Raum ist es primitive Musik.
Ja, klar. Ja,
ne? Das ist halt immer primitiv.
Genau, richtig. Und nein, aber also zum Beispiel die dort... Ja, auch sehr pauschal. Also dort lernt man halt auch außer iranische Geschichte. Da kennt man dann irgendwie auch vielleicht mal ein paar deutsche Herrscher oder sonst was. Kannst du mir irgendwas über die iranische Geschichte, die da irgendwie 5000 vor Christus begann, irgendwie
erzählen?
Ich kann
mich erzählen? An den Schah, ne? Also,
und davor? Also quasi, man hat halt so eine Blindheit, oder was heißt Blindheit? Aber es wird zum Beispiel, ich hatte nie in der Schule, ich hatte ungefähr 5-mal die NS-Zeit, aber kein einziges Mal irgendwas Außereuropäisches. Also okay, Amerika natürlich, das muss ja sein.
Ja, und ein bisschen Osmanisches Reich.
Ernsthaft? Oh krass, okay. Nee,
ja doch, klar, und zwar allerdings auch dann wieder in diesem Kontext, Drittes Reich, Migrationsdruck nach Israel und Osmanisches Reich. Ja. Und dann, darüber lernt man dann das Osmanische Reich kennen, aber nicht, weil es das gab.
Ja, ja so. Ne? Und zum Beispiel, weißt du, wie lange es das gab, das Osmanische Reich?
Nein.
Ne? So. Und
ich weiß, dass Istanbul mal Konstantinopel hieß.
Ja, es gibt doch ein schönes Lied darüber.
Ich weiß, von They Might Be Giants.
Ja, okay. ja, weißt du, wir sprechen, das sind so Herrschaftsgebiete, die teilweise 500 und länger, also Jahre aufrechterhalten gewesen sind, in denen irgendwie Handel, Wissenschaft, Wirtschaft florierte, ja, ohne Ende. Und wo so eine Pauschalisierung, wie ich sie heutzutage größtenteils erlebe, in Hinsicht auf den Raum, überhaupt nicht stattfand, weil das einfach so eine, also gerade am Mittelmeerraum oder so, der ganze Handel und die ganzen Austauschmöglichkeiten und sonst was. Oder man hatte auch Forschungszentren, in die man dann irgendwie Leute aus der ganzen Welt einlud und dann irgendwie, also das, oder so wie ich es gelernt habe, war es halt nicht dieses, oh, es ist verschlossen und rückständig und sonst was, sondern es war halt immer sehr offen, hieß sowohl was irgendwie theologische Fragen als auch irgendwie wirtschaftlich oder sonst was, viele Alternativen nebeneinander bestehen, das war völlig in Ordnung. Also, oder okay, dann haben sie sich mal in die Haare gekriegt.
Ich habe gerade, ich kriege gerade so ein bisschen den Verdacht, dass es genau diese Ignoranz sein könnte, die uns so schnell hat fortschreiten lassen.
Nicht auszuschließen.
Halt durchaus möglich, ja.
Oder wer hatte das Schießpulver zuerst und so. Also das sind dann auch teilweise so harte Faktoren, die dann dazu...
Die Chinesen.
Ja, aber quasi in dem Raum, von dem wir jetzt reden. Hat man die Technologien geteilt? Wollte man sie überhaupt irgendwie weitergeben?
Wie kommt das, dass wir da so ignorant sind? Und das ist ja wirklich ein blinder Fleck. Wir wissen ja mehr über Asien, über China wissen wir viel. Also so, habe ich so das Gefühl, so, ne, so Ming-Dynastie und was man so alles schon mal aufgeschnappt hat wenigstens.
Ja.
Also ne, da gibt's halt auch irgendwelche so eine Ikonografie, die sich bis zu uns fortgepflanzt hat. Da gibt's dann also oder auch Japan, also so der ostasiatische Raum. Da kriegt man so einiges mit. Warum eigentlich nicht aus der islamischen Welt?
Ja, ist halt eine sehr wichtige Frage. Also warum ist das nicht im Schulcurriculum oder so drin? Also mir ist schon klar, in der Schule kann irgendwie nicht alles leisten so. Aber gerade was so geschieht, also weil wer wie Geschichte erzählt, baut dann ja auch so bestimmte Machtstrukturen, Narrative und so weiter auf. Und wenn man einfach mal so einen großen Raum rauslässt oder ihn irgendwie nur so gerade mal am Rande erwähnt und dann immer im Zusammenhang mit einer mit Unterdrückung und ganz bösen Faktoren verbundenen Religion, dann ist das kein Wunder, dass man dann irgendwie so Probleme hat, dann auch auf den grünen Zweig damit zu kommen. Sowohl geschichtlich als auch in der Gegenwart. Also. Und dabei ist das halt, das ist so ein spannendes Thema, ja. Ich meine, ich studiere das irgendwie, seit ich 21 bin und ich habe erst nach 3 Jahren so richtig so ein, das Gefühl gehabt, so hey, ich glaube, jetzt verstehst du ungefähr, worum es geht oder so. Und du kannst in allen Bereichen, du kannst auf der Geschichtsschreibung so Chroniken und alles mögliche, kannst du untersuchen jahrzehntelang und wärst nicht fertig, ja. Arabische Literatur und Kunst und Architektur und Geografie, was ich halt mache oder so, ja. Oder auch islamisches Recht oder Koranforschung oder so, ja. Du hast so viele Bereiche. Dann hast du halt das Moderne irgendwie, dass du halt gucken kannst, okay, wie sind die Wirtschaftsbeziehungen, was weiß ich, im Golf oder weiß der Geier, ne? Und das ist so vielfältig. Und wird aber so leicht irgendwie in ganz viele große Schubladen geschoben.
Was guckst du dir da geografisch an? Genau, also bestimmt nicht Grenzziehung, oder?
Nein, aber das ist so schön, dass du das sagst. Weil das halt
auch
so. Das
wäre völlig absurd. Also dann auch.
Also dann ist es lustig, weil es halt irgendwie auch so ein sehr europäisches Ding ist.
Ja, eben.
Und,
Landvermessung.
Ja, klar, genau. Also die gab es
islamische auch. Geodäsie.
Richtig, genau. und. Nee, ich gucke mir ein geografisches Werk aus dem 10. Jahrhundert an. Das ist so
ein Werk?
Ja, eine Beschreibung der damaligen islamischen Welt,
ja.
Begleitet von Karten, die halt total cool sind und wunderschön. Und
wie haben die damals ihre Welt beschrieben? Doch bestimmt nicht mit Koordinaten, oder?
Das gab's auch. Also was ich verwechsel die immer. Nomi angeht, ja, waren die Supi,
ist diese,
das mit den, ja genau.
Quatsch reden.
Genau. Genau, also so was irgendwie trigonometrische Berechnungen und so angeht, waren die halt super weit vorne, irgendwie auch schon im 8. 9. Jahrhundert und so. Die Beschreibung, die ich mir angucke, ist halt in Wort und Bild sozusagen. Die ist aber, also was Wort angeht, ist die sehr simpel. Also die Welt wurde irgendwie in 21 Teile eingeteilt und Regionen sogenannte und die wurden dann so beschrieben, oh, da ist die und die Stadt, die ist groß und da war mal der und der und da herrscht jetzt Tralala und von der Stadt sind das 3 Tage und so weiter. Also es ist eigentlich sehr so einfach irgendwie zu folgen und jetzt nichts irgendwie Sagenhaftes, aber die Bilder dazu sind halt sehr spannend, die Karten, also so wie da die Ordnungsstrukturen sind und Farbgestaltung und so, die sind halt voll schön bunt und so und 1000 Jahre alt.
Ist das anders als bei uns vor 1000 Jahren?
Ja, bei uns vor 1000 Jahren gab es noch nicht so wirklich Regionalkarten. Da gab es so Weltkarten, die oder die Darstellung der Welt, so gerade mit so christlichen Heilssymboliken und so. Aber Regionalkarten, meines Wissens, ich war gerade auf einer Konferenz, wo das auch jemand gesagt hat, der zu christlichen Karten oder europäischen forschte, dass es die eigentlich nicht so gab im 10. Jahrhundert.
Waren die Karten. Also im Islam hatten die dann auch immer so eine religiöse Komponente?
Nein.
Wie? Nicht?
Nein.
Wonach haben die sich denn gerichtet?
Das
waren tatsächlich Werkzeuge. Also die haben das.
Das ist halt, das ist eine sehr gute Frage, der ich noch nachgehen werde. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob ich die hier gerade da habe. Also das ist so wie Vogelblick, dass du auf jeden Fall von oben auf etwas guckst und du hast so Kreise für Städte und dazwischen sind halt teilweise Linien, teilweise auch nicht und ungefähr grobe Umrisse von Küstenlinien und so weiter und die sind dann irgendwie unterschiedlich gefärbt und ohne Maßstab größtenteils und die Karten sind auch verschieden ausgerichtet entlang der Himmelsrichtung und so weiter. Und
dass man Karten nordet, ist auch eine relativ neue Erfindung, ne?
Ja, genau. Und genau. Ja, so waren die dann da. Also das hat, da ist nichts irgendwie spezifisch Islamisches oder so.
Na, vielleicht halt doch. Und zwar in der Auslassung des religiösen Unterbaus unter eine Karte. Das wäre dann ja vielleicht auch schon spezifisch islamisch.
Wenn man davon ausgeht, dass es etwas spezifisch Islamisches gibt, ja, dann vielleicht. Vielleicht. Kann ich noch nicht ausschließen.
Und also ich meine, was man jetzt erwarten könnte, wenn man sagen würde, okay, so islamische Kartografie, die Karten sind nicht genordet, sondern gemeckert oder sowas.
Gemeckert.
Was sie aber wahrscheinlich auch nicht sind, oder?
Also also nicht die ich kenne. Es gibt sogenannte Qibla-Karten, das sind halt welche, wo die Gebetsrichtung auch sozusagen eingezeichnet ist von einer bestimmten Stadt aus. Aber das sind dann eher so kleinere Darstellungen, nicht jetzt irgendwie wirklich Weltbeschreibungen oder so. Nee, die waren, also das Werk, das ich habe, ist eigentlich tendenziell so in Wort auf jeden Fall sehr relativ pragmatisch. Also es ist halt einfach, da geht es dann darum, dass du dich zurechtfinden kannst, wenn du von irgendwohin unterwegs bist. So. Genau, also nee, da, also religiöse Elemente habe ich da noch nicht finden können. Ich suche auch nicht spezifisch danach, sondern ich versuche da irgendwie halbwegs unvoreingenommen ranzugehen, soweit das überhaupt geht, aber ja.
Gibt es denn eine stringent erzählbare Geschichte des Islam?
Meinst du so Ereignisgeschichte?
Ja, sowas wie, ne? Und dann hat er sich da lang ausgebreitet und solche Sachen. Also auf irgendwas müsst ihr Historiker ja auch aus großer Höhe blicken.
Ja, klar, irgendworauf sind wir angewiesen. Aber das Problem ist halt, dass die Rekonstruktion der Ereignisse viel anhand von Chroniken passiert ist, die halt dann irgendwie von späteren Machthabern veranlasst worden sind oder sonst was. Und auch Chroniken sind ja, weil sie Sprache verwenden als Handwerk sozusagen, sind auch oft Narrative. Also das heißt, man versucht irgendwas zu konstruieren, was vielleicht nicht in der Form wirklich gewesen sein muss oder so. Und das heißt, das ist halt zum Beispiel auch ganz spannend, dass ich weiß nicht, kennst du den Linguistic Turn, den es so in den Geisteswissenschaften mal gab? Dass man irgendwann sozusagen begriffen hat, dass alles, was irgendwie Sprache verwendet, was nun mal so sehr viel im Lebensbereich der Menschen ist, also Sprache konstruiert und erschafft halt bestimmte Bilder und Narrative und so weiter und muss halt auch als solches unter anderem betrachtet werden und nicht, dass quasi, wenn ich eine Chronik aus dem 14. Jahrhundert aufschlage, in der dann steht, das und das ist passiert und der König war toll oder so, dass ich das sozusagen nicht für bare Münze nehme, sondern gucke, was möchte mir der Mensch oder was könnte ich mir vorstellen, soll hier mitgeteilt werden als Form einer bestimmten Heilsgeschichte oder Entwicklungsgeschichte oder sonst was, ja. Und das ist halt auch ein super spannendes Feld. Das macht beispielsweise besagter Kollege, der im Iran war. Und also so zum Beispiel, dass da irgendwie ein König, der immer dargestellt wird, egal was er tut, ist alles toll, ja, ob er da irgendwie seine Kinder köpfen lässt oder was weiß ich, und ein anderer macht immer nur falsche Sachen und so weiter. Und deswegen hast du halt, ganz, also super viel Material, aber die Frage ist so ein bisschen, welche Geschichten werden dir da, also es sind wirklich Geschichten eher als vielleicht Geschichte oder so, wie wir das wahrnehmen, wird da erzählt und das heißt, man muss da auch ganz viel rekonstruieren und da dekonstruieren und so weiter. Also du kannst Dynastiengeschichten dir angucken, ja, also jede Dynastie hat irgendwie eine oder mehrere Chroniken über die Entwicklung ihrer Herrschaft zum Beispiel schreiben lassen oder so. Und die kannst du dir angucken und es gibt da auch super viel Sekundärliteratur dazu und also ich weiß jetzt nicht genau, worauf deine Frage abzielt, also quasi gibt es etwas, was man sich als Laie angucken kann?
Genau, wie kann ich mir denn... Also ich versuche die ganze Zeit einen Überblick über die islamische Welt von dir zu kriegen und den kriege ich aber nicht. Ich kriege von dir einen Einblick in das islamische Individuum. Wie kann man sich da einen Überblick verschaffen? Das ist das ist eine riesige Weltreligion und wie gesagt, egal wie man zur Religion steht, die ist halt da und die geht halt auch nicht weg. Jedenfalls nicht einfach so. Ja. So. Und vor allen Dingen auch, selbst wenn Religion irgendwann verschwinden sollte, werde ich das mit Sicherheit nicht mehr erleben. So, davon gehe ich aus. Das heißt, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen. Mhm. Wie beschäftige ich mich am besten mit dem Islam? Weil irgendwie muss ich da rein und ich kann nicht so differenziert da reingehen, wie ihr Wissenschaftler das macht.
Okay, also was ich dir raten kann, ist vor allem Lektüre erstmal von Dingen, die man auch als Laie lesen kann oder was wir zum Beispiel auch am Anfang im Studium lesen. Du kannst natürlich auch zum, Gelehrten deines Vertrauens gehen. Das ist auch immer eine Möglichkeit. Schließt einander auch nicht aus, kannst auch beides machen. Also es gibt ein sehr schönes Einführungswerk von einer meiner Professorinnen hier in Berlin, Gudrun Krämer. Das ist auch beim BPB erschienen. Das heißt, die Geschichte des Islam, das liegt da bei mir auch gerade auf dem Schreibtisch, so ein kleines, also irgendwie 300 Seiten oder so ist. Und da kriegt man so einen ganz guten Einblick, auf jeden Fall selbst, wenn man irgendwie fachfremd ist oder so, was jetzt irgendwie wichtige Faktoren waren, worauf man achten muss, was für Dynastien es gab, welche Konstanten oder Brüche oder so gab es dann irgendwie. Das ist ganz spannend. Parallel dazu würde ich auch eins von meinem alten Professor von meinem Professor in Münster empfehlen. Der hat Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islam geschrieben, was super spannend und schön zu lesen ist. Und da geht es auch eben um diese Tatsache, dass in so vielen Dynastien oder Epochen ist ein bisschen schwierig, aber Zeiten, so viele verschiedene Konzepte nebeneinander stehen gelassen wurden und dann irgendwie erst, wenn es zu viele wurden, die irgendwie rivalisierten, haben wir gesagt, oh, jetzt kanonisieren wir jetzt mal irgendwie auf 5 oder so und dann sind das jetzt die autoritativen Quellen und dann ungefähr so, ne? Also, dass man immer diese Entwicklung aus ganz vielen Experten und dann wird es zu viel und dann bricht das zusammen und dann machen wir jetzt mal kanonische Werke. Also das ist jetzt sehr verkürzt, was er geschrieben hat, kann ich sehr empfehlen. Also damit kann man sich ganz gut annähern. Wenn du jetzt irgendwie Koranforschung oder so haben, wissen willst, kannst du auch, da gibt es einen Text von einer anderen Professorin aus Berlin, der Professor Neuwirth, das heißt der Koran als Text der Spätantike, ist auch, es ist sehr technisch, also da muss man auch echt, die macht da sehr viele Beziehungen auf zum Alten Testament und zur Tora und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen fortgeschrittenere Literatur.
Das klingt so, als wäre der Islam eine extrem liberale Religion, weil ich extrem viele Interpretationsmöglichkeiten habe. Ich mich also einen Moslem nennen kann, egal in welcher weltlichen Lebensrealität ich existiere. Geht das? Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bin ich, das klingt mir gerade so, als wäre ich als Christ viel stärker eingeschränkt als Moslem.
Kommt darauf an, was genau du meinst. Also was meinst du mit Lebensrealität eingeschränkt?
Naja, du hast ja immer so religiöse Ansprüche irgendwie, die natürlich in deinem Alltag überhaupt nicht umsetzbar sind. Weiß ich nicht, koscheres Essen bei den Juden. Klar, kannst du mal, ist halt wahnsinnig aufwendig.
Kann
man machen.
Ist machbar.
Ist machbar, richtig. Wenn du Jude bist und das ernst nimmst, dann kannst du davon aber nicht abweichen. Zumindest habe ich das Judentum so verstanden mal. Das macht mir jetzt aber beim Islam den Eindruck, dass ich da im Grunde von allem abweichen kann, sofern es opportun erscheint, um meinen Alltag vernünftig zu bewältigen.
Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu leicht. Also,
zu leicht,
Du kannst nicht von allem abweichen. Also es gibt halt, ja, das ist immer auch ein bisschen schwierig. Also es gibt sozusagen die zum Beispiel die fünf Säulen des Islam, sagt man halt so traditionell, auch die, an die sich halt zum Beispiel auch nicht alle hundertprozentig halten, aber das ist halt so einmal das Glaubensbekenntnis, dann das Gebet, was dann irgendwie ungefähr fünfmal am Tag stattfinden muss, die Pilgerfahrt, die Almosengabe und was hatte ich noch nicht? Fasten, danke, ist doch, also Ramadan, ja. Aber auch da gibt's halt Ausnahmen, also wenn du irgendwie krank bist oder so oder schwanger, dann erwartet das keiner von dir, sondern darfst es nachholen oder du darfst stattdessen irgendwie eine Abgabe zahlen oder so. Also das ist halt relativ flexibel, aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich nenne mich Muslim, mache aber keins davon und esse ganz viel Schwein und so. Also ja. Also es ist flexibel, sagen wir es mal so, aber jetzt auch nicht überreizbar im Sinne von...
Es erscheint mir aber tatsächlich flexibler als die anderen großen Religionen.
Da kenne ich mich nicht genug aus.
Es ist einfach so ein Gefühl, das ich habe und das würde natürlich dann für die Überlegenheit des Islams auch sprechen. Dafür sprechen, dafür und auch da gut begründen, warum sich das... Wir hatten ja eine praktikable Buchreligion, wir hatten ja das Christentum.
Ja.
Wenn du da aber was Flexibleres drüber setzt... dann ist es natürlich auch einfacher, sich da zu verbreiten und dagegen anzustehen. Müssen wir vielleicht dann wirklich nochmal einen Religionswissenschaftler...
Ja, und einen Historiker bitte auch auf jeden Fall, weil das ist zum Beispiel zu... Also, das
ist eine steile These, ja, ich
warum,
weiß.
Das warum musst du von Überlegenheit gleich sprechen? Also warum muss da so eine Machtvergleich stattfinden?
Da geht es mir gar nicht... Es geht mir um Ausbreitung. Also weil wenn ich mir die Welt heute angucke, der Islam breitet sich weiter aus.
Ja.
Das Christentum schafft das nicht. Jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung.
Okay, da fehlen mir Zahlen. Das kann ich
klar. Also wie gesagt, das ist halt wirklich nur meine Wahrnehmung. Darum ist es auch eine sehr steile These. Aber ich habe das Gefühl, dass der Islam Wachstum hat und das Christentum aber in meiner Wahrnehmung eher so langsam aber sicher vor die Hunde geht.
Auch da wäre die Frage, ist das wirklich nur eine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so? Das ist
die große Frage,
also, ja. Und was zum Beispiel jetzt die historische Ausbreitung angeht, so ist es tatsächlich eher so, dass es nicht, also die Flexibilitäten bestanden dann auch teilweise, wie gesagt, darin, dass man halt irgendwie ein Gebiet eroberte, aber bestimmte, also fast alle Strukturen und dann auch teilweise die Religionen, die da waren, einfach hat sein lassen. Und das ist dann bekennst du dich vielleicht nominell dann teilweise auch zum Islam, weil es halt irgendwie Steuern spart oder sonst was. Aber, und das ist dann, also sozusagen, das hatte halt sehr viele Gründe, warum sich das so leicht verbreitet hat. Beispielsweise auch die Tatsache, dass zu der Zeit irgendwie zwei Großreiche, die Sassaniden und das Byzantinische Reich, sich halt irgendwie so mega erschöpft hatten in ihren gegenseitigen Bekriegungen, dass sie halt dem gar nichts entgegenzusetzen hatten. Und deswegen war es halt dann irgendwie sozusagen rahmenbedingungstechnisch sehr einfach. Dann, wie gesagt, diese Flexibilität, die jetzt tatsächlich so rein religiös bedingt dann irgendwie mitgebracht wurde dann irgendwie von der vorher von den anderen Großmächten besetzten Bevölkerung auch gerne irgendwie angenommen. Dann die Tatsache, dass es kein Missionskrieg war oder sonst was oder missionarische Ausbreitung. Also es sind halt ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, die das begründen und nicht einfach nur, weil der Islam flexibel ist oder so. Also genau, also so viele Faktoren wie geht, bitte immer mitnehmen.
Missioniert der Islam überhaupt nicht? Also oder gibt es Strömungen, die missionieren?
Ja.
Ich hab, echt?
Ja.
Also ich bin noch nie von irgendeinem Moslem angequatscht worden auf der Straße, aber schon viel von Christen, darum.
Ach so. doch, also das ist die Dawa, das ist sozusagen die Aufrufung zum Islam, doch klar, die gibt's auch auf jeden Fall, ja.
Und wie funktioniert die? Quatschen die Leute auf der Straße an?
Nee. Das ist eine gute Frage. Ich bin dem noch nicht in wirklich persönlicher Form begegnet. Also entweder es gibt ja so, was weiß ich, Koran-Verschenkungen auf der Straße oder so. Oder manchmal ist es halt auch, ja, also im Freundeskreis zum Beispiel auch oder so, dass man irgendwie, wenn man irgendwie Muslime hat, die dann irgendwie einmal zur Seite nehmen oder so. Also wie gesagt, ist mir noch nie passiert, auch nicht irgendwie an meinem Institut oder so, wo es ja auch sehr, also wo es sowohl Christen, Muslime als auch Atheisten und so gibt. Genau, also deswegen funktioniert das, glaube ich, sehr viel so über Beziehungen, aber es gibt auch ganz viele Organisationen, die das irgendwie machen. Wie gesagt, das ist nicht so mein Forschungsgebiet, deswegen kann ich das so irgendwie keine super kompetenten Aussagen machen, aber gibt es auf jeden Fall auch, ja.
Worüber haben wir aus deinem Forschungsgebiet zu reden vergessen?
Ach, das ist eigentlich, also mein Forschungsgebiet ist ja nur eins von der Islamwissenschaft, also ich glaube, was mir halt einfach insgesamt sehr wichtig war irgendwie oder ist nach wie vor halt irgendwie so zu zeigen, ah, das Studium ist super spannend, das ist sehr, sehr vielschichtig, es hat sehr viele Ansprüche, sprachlich, also du lernst Arabisch und Türkisch.
Ist Arabisch schwierig zu lernen eigentlich?
Ich
finde, das klingt so geil immer.
Ja, ne? Also finde ich auch. Also man muss sich auf jeden Fall schon hinsetzen. Das ist jetzt nicht irgendwie so wie irgendwie eine europäische Sprache, die man so im Unterricht in der Schule gelernt hat. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Also es ist irgendwie ganz cool. Das hat sehr viele Ähnlichkeiten für mich zu Latein. Also so KNG-Kongruenz gibt's und so. Und das ist eine sehr systematische Sprache. Ja. Was halt daran sehr schwierig ist oder womit viele Studenten Schwierigkeiten haben, ist die Tatsache, dass man Hocharabisch lernt, also die Sprache von Texten, also sei es jetzt der Koran, dann Sunna oder irgendwelche Chroniken, also alles, was an Schriftlichkeit ist, ist oder heute in den Medien ist Hocharabisch, aber gesprochen wird Dialekt und das unterscheidet sich halt so wie Hochdeutsch von Berlinerisch oder so, ja, also das sind sehr krasse Unterschiede und dann kannst du halt oft nicht das anwenden, was du lernst oder so
damit. Das heißt, die Leute, die ich auf der Straße Arabisch reden sehe, die sprechen was ganz anderes als das, was ich in den Büchern lese.
Genau.
Die sprechen, okay.
Ja, also die Reaktion, wenn man halt irgendwie auch so auf der Straße irgendwie dann Hocharabisch spricht, ist halt so ein bisschen so leicht befremdet oder so. Also das ist dann eher so, als würdest du sagen, oh, mich deucht, es wart morgen oder
okay,
so.
Okay.
Genau.
Schön.
Ja, also man kann auch Dialekt lernen, so ist nicht. Mhm. Aber in der Uni, da geht es halt um philologische Studien.
Das heißt, wenn ich Alltagsarabisch lernen will, schnappe ich mir lieber einen meiner Nachbarn und sage, hier, bring mir das mal bei.
Ja.
Aha. Gibt es eigentlich so eine gute Koranübersetzung, die man so nimmt, so wie die Elberfelder Bibel, das sagt so, ja, nimm die Übersetzung von.
Also wir haben auf jeden Fall für wissenschaftliche Arbeiten gibt's die von Rudi Parrett oder Hartmut Bobzin. Dann gibt's halt noch ein paar verschiedene, die halt irgendwie auch noch anerkannt sind, aber das sind so die zwei, die man hauptsächlich verwendet, weil sie halt entweder sehr sprachlich exakt sind oder mehrere Übersetzungsmöglichkeiten nebeneinander stehen lassen und so und keine ersichtliche religiöse Färbung haben im Sinne von, wir wollen da jetzt eine Agenda pushen oder so. Genau.
Welche Agenten gibt's denn da, die da gepusht werden wollen? Gibt's irgendwie so eine größere Strömung? Ja, Schiiten, Sunniten?
Ja, genau. Also das, ja.
Wie unterscheiden die sich voneinander?
Also erstmal, ich weiß nicht genau, ob es wirklich in den, die Koranausgaben müssen eigentlich relativ ähnlich sein. Also wenn, dann dürften das nur Kleinigkeiten sein. Das sind halt zum Beispiel, also wen man, als ich halt meinte mit den Fünfer, Schia, Siebener und so weiter, dann geht es halt irgendwie darum, wie viele Nachfolger des Propheten hatten wir, also der Imam, der Mahdi irgendwie, der die Umma leitet und so weiter, manchmal entrückt ist und es ist ein super spannendes Konzept auch so.
Entrückt?
Ja, vielleicht mal in einer nächsten Sendung. Das ist halt zum Beispiel auch, das ist ein bisschen schade, das könnte man tatsächlich in Deutschland noch so ein bisschen in der Islamwissenschaft oder Studien, die sich damit beschäftigen, ein bisschen mehr fördern, ist, dass oft sehr viel Sunnitisches bearbeitet wird, aber für Schiitisches halt die Experten einfach fehlen und dementsprechend man das nicht so furchtbar krass irgendwie mit in den Fokus rückt. Also nur so, okay, das gibt es.
Wovon gibt es mehr? Gibt es mehr Sunniten oder mehr Schiiten?
Auch das allgemein weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde Sunniten schätzen, aber da fehlen mir Zahlen, also da kann ich jetzt nicht irgendwie.
Okay, Entrückung, das musst du mir nur mal erklären. Was ist
ja, also das ist sozusagen, dass man davon ausgeht, okay, der und der Mensch war oder sollte auf jeden Fall dann der erwählte Nachfolge-Imam werden, ist aber in die in so eine Sphäre entrückt und wird irgendwann wiederkehren, um die Gemeinde zu leiten oder so zum Beispiel. Das gibt's.
Der imaginäre Imam.
Nicht, vielleicht der Imaginierte, aber nicht der Imaginäre. Also, was weiß ich, der ist vor 300 Jahren gestorben, aber eigentlich ist er nicht wirklich gestorben, sondern ist entrückt und wird irgendwann zurückkehren und so weiter. Also sowas gibt es dann irgendwie. Oder es gibt unterschiedliche religiöse Feiertage bei Sunniten und Schiiten. Und
also ich bilde mir heute ein, vor 300 Jahren ist er entrückt und kehrt irgendwann zurück. Darum ist derjenige, der heute behauptet, der Nachfolger zu sein des Propheten, kann das ja gar nicht sein, weil der eigentliche Nachfolger ja noch entrückt ist.
Genau. Zum Beispiel. Also wie gesagt, ich bin keine Expertin.
Ein sehr bizarres Konstrukt.
Ein sehr interessant.
Ja, in der Tat.
Ein anderes Konstrukt, ja.
Genau. Ich habe gelernt, es gibt den Islam nicht und wenn ich mich mit dem Islam beschäftigen will, dann sollte ich mich einfach mit dem Moslem beschäftigen, der bei mir nebenan wohnt.
Ja, sollte schwierig. Versuch so viele Quellen zu finden, wie es geht, um dir ein Spektrum zu schaffen, ja. Das kann wissenschaftliche Literatur, westliche oder nicht westliche sein, gelebte.
Gibt es bestimmte Medienprodukte, die du empfehlen würdest, wenn ich aus der islamischen Welt mehr mitbekommen möchte, als ich mitbekomme, indem ich Tagesthemen gucke oder so? Wo ja dann tatsächlich nur die Kriege letztendlich thematisiert werden.
Medien, was meinst du mit Medienprodukten?
Zeitungen, weiß ich nicht, sollte ich Al Jazeera gucken oder also sowas?
Kannst du machen, wenn du Arabisch kannst.
Gibt's ja auch in Englisch.
Ja, aber auch da, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, finde ich persönlich als sehr deprimierend, weil das einfach auch die ganze Zeit um schlimme Themen geht.
Ja,
und
Nachrichten
so.
Die Nachrichten sind halt so. Ja.
Genau. Naja, du kannst halt zum Beispiel, das ist eigentlich auch ein super spannender Forschungsbereich, sind so Serien, also türkische Serien zum Beispiel oder ägyptische Serien, Filme, die halt sehr weit verbreitet sind. Deswegen ist zum Beispiel der ägyptische Dialekt der am besten verstandene, weil halt sehr viele Menschen halt täglich diese Serien gucken, halt die so wirklich richtig schnulzige Telenovelas sind und so. Und
gibt's sie mit Untertiteln?
Ja, ich glaube schon. Ja. Könntest du auch mal den Muslim deines Vertrauens mal drum ansprechen oder im Internet einfach mal suchen. Also ich habe ich jetzt noch nicht so furchtbar gemacht, weil ich jetzt nicht so der Telenovela-Fan bin, aber ja.
Also ich bekomme auch keine Nachrichten aus der islamischen Welt.
Naja, also na doch, du kannst natürlich, also du hast halt, also okay, Al Jazeera auf Englisch, du hast BBC Arabic, gibt es auch. Ich weiß nicht, ob die auch eine englische Seite haben.
Die gucken natürlich auch alle aus unserem Narrativ auf diese Welt.
Schon, aber ein bisschen mehr mit Lokalnachrichten oder so. Dann
stimmt, eigentlich brauche ich Boulevardnachrichten aus dieser...
Boulevard, aus dieser, Gott.
Naja, aber dann lerne ich, wie das Leben da ist.
Dann lernst du, wie man in Boulevardzeitschriften über das Leben dort spricht, aber ob es wirklich so ist, ist ein Hallo. Also ich meine, Entschuldigung, in den Boulevardzeitschriften, wie sie hier veröffentlichen.
Guck in der Boulevardzeitung und geh auf die Straße, da siehst du sehr viel Deckung.
Okay.
Ich rede nicht von der Schlagzeile, die auf der Bildzeitung steht. Die ist nicht so wichtig, sondern von dem Kleinkram, der da hinten drin berichtet wird.
Okay, ja, so dezidiert habe ich mich damit nicht.
Mach das mal. Das ist schon darum ist zum Beispiel die Bildzeitung so erfolgreich. Die ist nicht so erfolgreich, weil sie versuchen, vorne Schmutzkampagnen zu fahren und weil die da nackte Weiber abbilden.
Ach, doch ein bisschen auch, oder?
Nee, dafür kaufe ich mir keine Bildzeitung.
Ja, du vielleicht.
Nee, ich glaube wirklich, dass die sind deswegen so erfolgreich, weil da dieser ganze Kleinscheiß, das ändert sich ab dem 1. Mai in ihrem Portemonnaie, Dinge. Und wenn du sowas natürlich aus einem anderen Kulturkreis mitbekommst, lernst du wahrscheinlich viel mehr über den Kulturkreis, als wenn dir ein Korrespondent erzählt.
Aber das kriegst du halt auch nicht übersetzt, ne?
Das kriegst du nicht übersetzt.
Da musst du halt irgendwie schon. Also was halt irgendwie helfen kann, ist, wenn du Französisch kannst, dann kannst du immerhin von Nordafrika irgendwie viele Dinge mitnehmen, auch also sei es im Internet oder auch Zeitung oder so. Aber ja, also gerade irgendwie so was die.
Das wäre auch mal eine lustige Betrollung, wenn es aus allen möglichen islamischen Ländern so Übersetzungsdienste für den Westen gibt, so damit ihr auch mal was versteht.
Ja.
Können wir mal initiieren. Wer weiß, ob es das nicht schon längst gibt und wir es nur noch nicht mitbekommen haben, weil wir nichts mitbekommen.
Oder nicht mitbekommen wollen. Ja, dann so weit würde ich nicht gehen, aber...
Oh doch, so weit würde ich auch gehen. Wir wollen vieles auch nicht mitbekommen. Wir können vieles auch nicht mitbekommen wollen, weil wir sonst verrückt werden würden.
Ja, aber dann...
Oder entrückt, je nachdem.
Ja, vielleicht. Also, ja. Aber, ja, also ich meine, wenn du irgendwie so rudimentär ein bisschen Arabisch wenigstens lesen kannst, dann kannst du ja ganz viel erschließen auf jeden Fall. Also auch Tagesnachrichten und sowas. Es gibt auch zum Beispiel so einen, den Sender finde ich sehr schön, Deutsche Welle Arabisch. Oder, was auch ganz gut für Hintergründe so ist, ist Kantara. Das What? Heißt, das heißt Brücke. Mhm. Also auf Deutsch mit Q und dann kantara.de. Mhm. Auch auf Englisch und Arabisch und Französisch, glaube ich. Da gibt es halt sehr viele Hintergrundberichte zu allem Möglichen, was irgendwie mit dem Nahen Osten, Islam und so weiter ist. Und das ist für den Dialog zwischen den Kulturen angelegt. Und genau, da kriegst du halt irgendwie auch mal mehrere Seiten von Dingen präsentiert. Auf jeden Fall empfehlenswert. Genau, damit kann man ganz gut. Also Deutsche Welle Arabisch ist halt auf Arabisch, aber ich glaube, ja, da kann man auch ganz schöne Nachrichten einfach mal mitbekommen. Das ist schön. Die machen auch viel über Deutschland oder so. Das ist dann irgendwie auch ganz witzig.
Nadja Danilenko, vielen Dank.
Gerne.